Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Du hast lange gewartet vor deinem Radio. Hier ist Sanft und sorgfältig. Yeah. Bald immer treu. Sanft und sorgfältig. Die Radioshow.
Ja, Leute, die Radioshow, wir sind back in the game, Alter. Wir sind wieder da, einen wunderschönen Sonntag wünschen wir. Mein Name ist Olli Schulz. Auf der anderen Seite dieser Erde befindet sich der gute, alte, liebe Polizistensohn Jan Böhmermann. Ich grüße dich an dieser Stelle.
Hi Olli, na, wie läuft's? Wie ist die Stimmung? Ich komme gerade aus Bremen. Ich habe gestern Abend, kann man ruhig sagen, wir zeichnen wieder am Freitagmorgen auf, um direkt allen Leuten die Illusion zu nehmen, dass es hier eine Live-Sendung ist. Wir haben den ersten Advent, es ist der 29. November und ich war gestern Abend, war am Donnerstag Abend in Bremen und hab den Bremer Comedy-Preis.
Den Kleinkunstpreis der
Bremen. Weiß ich nicht.
Den Kleinkunstpreis, den goldenen Löffel der Stadt Fegesack. Also das
es,
Stadt.
Es gibt glaube ich auch noch irgendwie die Bad Oldesloer Bisamratte oder den Lesomar
Lumbus.
Lolli. Die Lesomar Lumbalpunktion. Also alles so Sachen, die man gewinnen kann als Kleinkünstler und ich habe mich da sehr drüber gefreut. So eine kleine Veranstaltung im Fritz in Bremen, was immer ein schöner Laden ist und das, da war ich geehrt von der Heimatstadt.
Aber da sind wir auch schon beim Thema der Sendung, Jan. Du hast gestern einen Preis gewonnen und wenn man Preise gewinnt, wenn man anfängt für sein Lebenswerk ausgezeichnet zu werden, ja, und das ist bei dir jetzt der Fall, dann beginnt der Countdown des Lebens. Und dann heißt es nämlich, ja, ab jetzt wird abgerechnet, ab jetzt muss man eigentlich nur noch so ein bisschen oben Puderzucker raufmachen. Wir haben genug gemacht, wir können uns auf Sterben vorbereiten.
Ja, aber ist nicht beginnt der Countdown des Lebens schon mit der Geburt eigentlich? Ist das nicht?
Ja, aber nicht, aber gefühlt. Gefühlt ist es dann, wenn du merkst, ab jetzt hat man irgendwie, also wird das, hast du gerade den Kopfhörer abgenommen? Ich höre mich doppelt.
Aus Versehen habe ich gerade die Lautsprecher angemacht im Studio, aber das war ein Versehen. Weil ich höre mich immer so doppelt, wahrscheinlich über deinen zu lauten Kopfhörer. Kannst du mal leise machen? Hallo?
Könnt ihr mich?
Hallo?
Oh, das tut auch weh in den Ohren.
Hörst du das?
Ja, ich denke auch immer, du schreist, aber jetzt höre ich mich gar nicht mehr. Das ist auch doof. So, warte mal, wir müssen das kurz einstellen.
Können wir bitte mal mich runterregeln? Das ist ja unprofessionell, dass wir es nicht vor der Sendung gemacht haben. Aber ich meine, es ist doch Work in Progress. Können die Leute mal mitbekommen, wie das hier abläuft bei uns?
So, jetzt höre ich dich leise. Es ist nicht ganz so gut wie sonst, aber es ist okay, weil wir beide sind ein eingespieltes Team. Ja, der Countdown des Lebens, das Thema der heutigen Sendung. Irgendwann, die Sanduhr läuft immer schneller, immer beständiger läuft sie ab. Immer oben wird immer weniger, unten wird immer mehr. Weißt du, wenn sie so runterläuft, wie in der Sauna. Benutzt du in der Sauna die Sanduhr?
Ja, eigentlich schon. Obwohl, ich habe eine ganz gute innere Uhr von meiner Zeit beim Radio. Ich weiß genau, wann 3:30 vorbei sind. Dann wird man als Radiomoderator nervös. Und ich weiß genau, wann 1:30 vorbei sind. Dann sollte die Wortmoderation zu Ende sein. Das habe ich irgendwie so eingeprügelt bekommen. Ich kann theoretisch mit meinen Radiomoderatoren-Skills in der Sauna auch ohne Sanduhr.
Ja, das stimmt. Also du bist gebrochen vom Formatradio, kann man aber auch sagen.
Ja, genau.
Ja, und ich gehe immer erst in die Sauna, also wieder raus, wenn sie mich raustragen und sagen, jetzt wird es langsam mal Zeit, so wenn alles so, wenn die Finger und Fußnägel sich aufgelöst haben und auch der Kopf komplett dampft.
Herr Schulz, 80% ihrer Körperflüssigkeiten sind bereits in die Fichte gezogen. Und was riecht das hier nach Olli? Ja, der Olli ist größtenteils, der Körper besteht ja zu 120% aus Wasser und wenn man in der Sauna ist, dann lässt man viel im Holz.
Das ist wahr. Jan, ich möchte mich an dieser Stelle ganz kurz bei dir bedanken, beziehungsweise auch ein bisschen beschweren. Du hast tatsächlich nochmal richtig die Werbetrommel für unseren Grünkohl-Event nächste Woche.
Ja, tut mir leid, wir haben das nicht kommuniziert.
Ich war ein bisschen beleidigt, war ein bisschen sauer, weil bei mir haben sich unzählige Leute gemeldet. Du hast verbreitet, ich hätte noch 3 Gästelisteplätze frei.
Und ja, wir haben das intern besprochen und ich dachte, du bekommst 3 Karten und ich habe 2. Und ich wusste nicht, dass du die schon versprochen hast.
Nee, habe ich eigentlich auch nicht. Das Problem ist aber, die Leute da draußen soll nicht wissen, dass ich so wenig Freunde und Bekannte habe, dass ich noch 3 Gästelisteplätze frei habe für einen der heißesten Events des Jahres.
Ja, weiß man nicht genau, ob es einer da heißt. Kann auch sein, weil ich denke die ganze Zeit, ich mache ja 5 Kilo Grünkohl und selbst wenn ich um 11 Uhr den Topf aufsetze und die Gäste um 18 Uhr kommen, ist das eigentlich zu wenig, zu kurz gekocht. Du bist eindeutig im Vorteil, weil du es einen Tag vorher machen kannst.
Was ist denn eigentlich damit, wenn wir meinen Vorgekochten mit deinem frisch gekochten so verrühren?
Nein, es geht ja um eine Art Wettbewerb, oder? Oder nicht?
Wir haben die ganze Zeit gesagt, es soll kein Wettbewerb sein. Es soll eine Geschichte sein, wo wir beide einfach mal unsere kulinarische Sozialisierung der Öffentlichkeit präsentieren. Na?
Ja, und eigentlich muss Grünkohl muss doch eigentlich zwei, dreimal aufgewärmt werden. Der muss schon so leicht fermentiert sein, dass man so leicht betrunken wird und so ein Prickeln auf der Zunge spürt. Dann wird er erst richtig gut. Und das kriegt man natürlich nicht hin, wenn man den nur 6 Stunden kocht.
Das stimmt. Was ziehst du an? Was trägst du nächste Woche?
Ich werde wahrscheinlich einen festlichen Kapuzenpullover tragen und meine feinen Schmuddelschuhe, weil ich habe keinen Bock mich da jetzt raus, das ist ja fürs Radio, da muss man jetzt nicht so tun, als ob. Ich habe gestern Abend auch beim Comedy-Preis völlig overdressed einen Anzug getragen. Das ist mir zu viel. Too much.
Hast du es schon mal gehabt, auch wenn du irgendwo zum Beispiel dich mit jemandem verabredest, triffst und du denkst, oh, ich ziehe halt meinen Anzug an. Und dann triffst du dich mit der Person und die hat ganz normale Straßenklamotten an. Und du merkst, also so, und du fühlst dich völlig daneben, weil du denkst, ja, jetzt bin ich hier so overdressed oder ähnliches.
Wie oft bin ich im privaten Bereich schon in kompletter Gummimontur im Schlafzimmer erschienen? Dabei war nackt einfach der Dresscode. Da steht man ganz schön blöd da, das kenne ich, ja.
Das ist bei mir umgekehrt. Wenn ich nackt ins Schlafzimmer komme, ich habe gerade ein Brötchen im Mund.
Macht gar nichts.
Sagt die Person, die im Schlafzimmer liegt, zieh doch bitte wieder was an. Und mach dann wieder das Licht aus.
Du weißt so, ich hab übrigens diese Woche festgestellt, dass es noch jemanden gibt, hier können wir unseren Größenwahn wieder zelebrieren, der auch immer gerne isst vor Kameras und denen das überhaupt nicht kratzt. Und zwar habe ich Interviews mit Helge Schneider gesehen, in Vorbereitung auf die Sendung letzte Woche. Und der ist auch immer, dem ist das völlig scheißegal. Mhm. Und auch auf die Frage jetzt, wo Xavier Naidoo abgesprungen ist, übrigens muss man mal sagen, das ist total gemein, dass wir letzte Woche die Sendung aufgezeichnet haben im Schatten, im Glauben, dass Xavier Naidoo für Deutschland singt. Und dann haben sie es am Samstag wieder zurückgezogen. Dann wurde Helge Schneider gefragt und der hat gesagt, nee, warum, aß dann Brötchen dabei und ein Stück Kuchen? Warum soll ich denn zum Eurovision Song Contest fahren? Da muss ich in der Schweiz auftreten, überall in jedem Land 10-mal auftreten und immer den gleichen Song machen, das sei doch fürchterlich. Und das fand ich eine ganz gute Einstellung. Und warum sollte man zum Eurovision Song Contest gehen? Ganz ehrlich, warum?
Naja, frag mal einen jungen, aufstrebenden Künstler, der wird das alles mitmachen. Das ist dann halt auch noch ein bisschen, wenn man angekommen ist irgendwo, dass man sich nicht mehr da so, dass man seine Energie nicht mehr, Helge Schneider ist ja auch 60 Jahre alt geworden. Ich glaube, der hat keinen Bock mehr jetzt die ganze Zeit mit einem, was soll er denn auch für einen Song singen? Dann, also, wollen die das dann wieder so verulken oder wie?
Ja, aber ich glaube...
Hat eigentlich Stefan Raab das mal gewonnen? Nee, der hat nur mitgemacht.
Nee, aber
nur
den hat der Ehrgeiz gepackt. Der hat ja mit Gildo Horn, glaube ich, gestartet. Und ich glaube, dann hat er irgendwann auch mal selber was gemacht. Ich kann mir ehrlich gesagt, diese Veranstaltung ist so der kleinste gemeinsame kulturelle Nenner in Europa. Das kann nicht geil sein. Ehrlich, wenn das Leute in Moldawien genauso gut finden sollen wie irgendwie Leute in Schottland, das kann nichts Geiles sein. Das ist einfach... Kleinster gemeinsamer kultureller Nenner. Das ist Europakonsens und Konsens ist immer das Gegenteil von Kunst.
Richtig. Und wir müssen jetzt ein bisschen Pause machen. Deswegen hören wir jetzt den einzigen Gewinner des Eurovisions-Contest, na, der Gülle da. Also hier ist Nicole mit ein bisschen Frieden.
Nein, bitte nicht. Hier ist Lena mit Satellite. Entschuldigung.
Die hat die auch gewonnen, ne? Ach so, ja.
Lena war auf Platz 1. Lena war der Letzte.
Hier hören wir jetzt von Jürgen König, geremixed in einem Mashup, ein bisschen Frieden mit Satellite.
Jürgen König keine Zeit mehr zu. Nee. Doch, Satellite von Lena reicht.
Jürgen König, der uns immer hier beschneidet und aufpasst, dass wir hier nicht irgendwelche Sachen sagen im Radio.
Dass die Vorhaut hier nicht im Radio rumschlabbert.
Genau, dass die Vorhaut nicht übers Mikro gestülpt wird. Der sorgt dafür, dass wir jetzt einen geilen Remix hören von Satellite und ein klein bisschen Frieden. Also hier, für euch.
Schafft er nicht.
We take you to the Krünkel Shop, so you can lick the Pinkel Horse.
Yeah.
Yeah. Ich habe übrigens erfahren von jemandem, warum Pinkel Pinkel heißt. Pinkel ist ja eine Wurst, die besteht aus einem Stück Naturdarm, der an den Enden zugemacht wird und gefüllt wird mit Hafergrütze und Schweinespeckkopf, Schmalz und Fett, nur Schweinefett. Und wenn man diese Wurst erhitzt, dann wird das Fett irgendwann flüssig und das Wasser trennt sich dann vom Fett. Und dann spritzt die Wurst auf, wenn man sie aufschneidet. Das ist die eine Erklärvariante. Früher hat man die geräuchert überm Feuer und dann sind die heiß geworden und dann fing diese Würstchenkette an zu tropfen und dann sagte man, die Würste pinkeln. Daher kommt das. Eine Erklärweise. Es gibt noch zwei, drei andere, aber das ist eigentlich die am einleuchtendsten erscheint. Willkommen zu Sanft und Sorgfältig. Die Radioshow.
Yeah. Und heute geht es um das Thema Counter und das Leben.
Ja, Counter. Ich habe mir diese Woche einen Luxusgegenstand gekauft. Ich habe ein technisches Gerät mir gekauft.
Darf ich raten? Küchengerät?
Ja, im weitesten Sinne ja, aber es stimmt
nicht ganz. Multifunktionales Gerät?
Nein, es ist so ein edles, ist nicht so mega teuer, aber es war schon sehr teuer, dass ich lange überlegt habe. Und zwar habe ich mir ein Küchenradio gekauft.
Ach, Quatsch, habe ich vor 3 Wochen gemacht. Nicht wirklich, ein Küchenradio. Bei mir läuft jetzt immer Radio in der Küche. Das ist so ein schönes Gefühl. Das ist so,
oder?
Das ist so ein warmes Gefühl. Und dann auch nur in so einer Lautstärke, dass der Rest der Wohnung nicht davon Bescheid wird. Und immer,
ja, genau,
wenn du in
genau,
die Kühlung,
genau.
Und dann gehst du in die Küche und immer, das ist, weißt du was, willkommen im Alterswerk unseres Lebens.
Willkommen im Altersheim.
Willkommen genau. Im Altenheim, wirklich. Aber ich kenne das früher, meine erste Freundin, die hat, bei der lief immer Deutschlandradio damals. Und das fand ich dann schon so besonders, weil ich war ein Metal-Assi und sie hat sich schon so für Kultur interessiert. Da dachte ich, oh, die hört so Deutschlandradio. So mit 18 habe ich so, also das fand ich dann so bemerkenswert.
Und ich finde auch mal das Design von guten Küchenradios. Mhm. Also ich weiß noch genau, wie das Küchenradio von meiner Oma und von meinem Opa aussah, wo immer NDR 2 lief. Nee, ja. Nicht NDR 2, NDR 1. Radio Niedersachsen.
Ja.
Ich weiß noch genau, wie das roch, wie das aussah, dieser Knopf, wo man diesen FM-Regler hin und her schieben kann. Und ich habe mir gedacht, diese Woche, was gibt's eigentlich, wie sieht eigentlich der Markt aus für aktuelle Küchenradios? Und das ist tatsächlich interessant. Es gibt, und ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen darf, aber ich hab keinen Werbedeal mit nirgendwem und gar nichts. Aber ich sag mal kurz, welches ich gekauft habe.
Ja, sag mal.
Und zwar habe ich gekauft, das heißt Revo Super Connect. Und das hat 350 Euro gekostet. Weil ich wollte eins haben, was schön aussieht. Das ist dann mit so einem Holz drin. So einem Holz
350 ja. Euro für ein Küchenradio?
Und jetzt pass auf, das Geile ist nämlich, du kannst das sowohl als DAB-Radio benutzen,
als auch als Entsafter und Mixer. Es ist ein Radio.
Und du kannst da oben Zutaten reintun und unten kommt eine Quiche raus.
Geiles Radio.
Nein.
Ja, dafür sind das ist 350 Euro komplett investiert.
Nein, du kannst. Ich wohne ja in Köln oder in der Nähe von Köln, sagen wir mal so. Und du kannst auch Internetradio einstellen. Und zwar genauso einfach und es ist total geil designt. Du drückst einfach auf die Programmplätze und kannst dann einfach auf 1 ist Radio 1, auf 2 ist irgendwie France Info, auf 3 also, ist BBC One. Und so, du kannst
das,
die ganze Welt hören.
Musst du im WLAN einloggen.
Genau. Du verbindest das mit dem WLAN. Du kannst es mit Spotify verbinden. Da kannst du deinen Spotify-Account dran anschließen, du kannst ein Bluetooth-Handy anschließen, du kannst über AUX quasi mit Kabel noch Geräte anschließen, du kannst DAB-Radio hören, FM-Radio und du ich glaube, das war's. Und ja, eben Internetradio. Und das ist total geil. Und das Ganze sieht halt aus wie ein geiles Küchenradio. Und da habe ich gedacht, okay, scheiße, jetzt gucke ich mir das mal an. Und dann kam das hier mit der Post, weil ich das natürlich nicht beim Mediamarkt kaufe. Ich bin doch nicht bescheuert. Ich bin doch nicht blöd.
Genau.
Beim Mediamarkt. Wenn einen so ein alter Spruch von vor 3 Jahren einfach einholt. Ich kaufe doch nicht beim Mediamarkt. Ich bin doch nicht blöd.
Ist ja auch wirklich so. Man geht ungern in diese Läden, oder?
Ja, weil ich meine, die haben uns jetzt wirklich 35 Jahre lang verarscht mit irgendwelchen komischen Scheiß Joachim Steinhöfel Werbespots.
Die sind unerträglich.
Und dann ist irgendwie die Gnade.
Die waren auch nie so richtig witzig. Man hat
alles Metro-Gruppe, ja. Alles Saturn auch, alles ein Riesenverein. Und muss man mal sagen, die sind dafür verantwortlich, dass der kleine Elektroladen bei uns in Bremen Nord in Aum und Hammersbeck auf der Georg-Gleichstein-Straße, dass der zugemacht hat, waren die Discounter und dass die Discounter jetzt die gleichen Probleme bekommen, geschieht denen einfach mal recht.
Finde ich auch. So. Und ich habe tatsächlich mein Küchenradio, was nur 39 Euro gekostet hat, bei dem kleinen Elektroladen in Tempelhof gekauft, an dem ich immer vorbeifahre. Und der Verkäufer hat mich zufällig erkannt, meinte, wenn mein Kollege jetzt hier wäre, der wird durchdrehen, dass sie hier ein Radio kaufen. Da fühlte ich mich dann. Und dann habe ich gemerkt, gleich soziale Bindung. Nächstes Mal gibt's 15% genau. Rabatt, wenn ich da was kaufe. Gleich angekumpelt, kleinen Laden unterstützt. So kleine Gesten, wo man sich dann selber gut fühlt.
Also, aber das ist Stichwort Countdown des Lebens. Das merkst du auch gerade. Also ich finde auch diese kleinen Elektroläden, wenn man das jetzt, also es ist jetzt ein sehr Special Interest Produkt gewesen, aber ich mache das auch gerne in so kleinen Elektroläden einkaufen, wo man weiß, da ist nur einer und der muss nicht die mega Kohle abgreifen, damit sich das lohnt, sondern es muss für ihn reichen und der hat einfach Bock darauf, ein geiles Sortiment zu haben. Und das Geile ist ja, diese Burgerläden, das kann man ja scheiße finden, aber das quasi jetzt kleine, dezentral überall hochsprießende Burgerläden McDonalds-Konkurrenz machen, weil die einfach geilere Burger mit den geileren Konzepten, dass du in einer Stadt 50 verschiedene Burger essen kannst, ist ja auch mal geil. Also das sind nicht immer
absolut,
nur
ist besser als McDonalds und Burger King. Burger King hat glaube ich ganz, Burger King war ja immer schon so, also im Schatten von McDonalds, jedenfalls hier in Deutschland. Und jetzt sind die, glaube ich, auch wirklich dabei, um zu überlegen, jetzt will, glaube ich, in einige Filialen, da will Madonna mit einsteigen und will dann Hard Candy machen, noch so ein Buddy, also wo man so, kennst du das, Hard Candy von Madonna, gibt's das in Köln auch schon?
Das gibt's, glaube ich, hier bei uns nicht mehr, glaube ich.
Fitnessclubs, haben sie schon dicht gemacht. Ich warte nur darauf, dass die hier wieder dicht machen. Die haben aber erst vor einem halben Jahr aufgemacht. Bei mir auf der Ecke, wo ich wohne, gibt's einen Hard Candy Shop und die sind ganz krampfhaft dabei, Leute zu akquirieren, ja.
Akquirieren ist richtig, ja.
Akquirieren, die dann irgendwie Mitglied werden. Am Anfang war es, glaube ich, ein reiner Frauentreff. Jetzt haben sie auch auf Männer erweitert und schreiben überall hin mit Pool und so. Aber keiner hat Bock mehr. Madonna ist durch. Ich glaube nicht, dass einen das reizt, da hinzugehen.
Das auch McDonald's und Madonna haben, glaube ich, ähnliche Probleme. Also Madonna
Hautprobleme,
auch,
ja.
Ja, man, also dieser Glaube, dass es eine coole Idee ist, mit weit über 50 noch einen auf 18 machen zu müssen, ist halt, ich sag mal so, da die Würdeskala, also das Würdeguthaben muss mal wieder aufgeladen werden.
Trotzdem hat Madonna natürlich tolle Sachen gemacht. Jetzt kommt ja die Madonna mit tolle Sachen gemacht. Die hat sich bei jeder Platte neu weiterentwickelt, weißt du noch? Also das ist ja, die hat ja eine Menge geschafft und gemacht und so. Jan, ich muss mit dir reden ganz kurz. Ich bin so begeistert. Ich weiß, du willst das ja nicht hören, weil wir uns nicht abfeiern wollen. Aber dein neues Video, Polizistensohn, das schlägt dir gerade ein wie eine Bombe. Bist du auch ein bisschen stolz da drauf?
Ja, ich bin da sehr stolz drauf.
Kannst du sein. Ich glaube, das ist bis jetzt das beste Werk. Und ich muss es auch sagen, ich habe so ein bisschen Schuldgefühl, weil ich, glaube ich, mich hier ein bisschen... Wir haben ja nur noch Kontakt über diese Sendung, Jan. Hand aufs Herz. Und ich habe dir gesagt, Laugengebirg fand ich okay. Aber die neue Nummer, das ist wirklich, das ist dein Opus Dei bis jetzt. Also das ist wirklich fantastisch geworden. Wie ist denn das? Hat die Polizei darauf schon reagiert?
Ich glaube, es gibt zwei. Also die erste öffentliche Äußerung einer Dienststelle, einer offiziellen Dienststelle, ich glaube nicht, dass irgendeine Dienststelle so doof ist. Beziehungsweise, ich sag mal, dass die Bereitschaft innerhalb der Polizei sowas wie Binnenpluralismus anzuerkennen, so groß ist, dass die Polizei das mal raushaut, weil ich glaube einfach, die haben einfach Angst davor.
Ja.
Ich meine, das ist ja ein hochambivalente Lyrics, ohne das jetzt interpretieren zu wollen. Die Interpretation übrigens ist ja bei dir wahrscheinlich auch so. Interpretation der eigenen Kunst überlasse ich hiermit dem Lyrikstandort Deutschland.
Richtig.
Das können die alle schön selber machen. Aber die Lyrics sind ja jetzt sehr ambivalent und ich glaube, die Polizei traut sich das nicht. Wobei da nichts drin gelogen ist. Stimmt einfach, die haben letztes Jahr 7 Leute abgeknallt. Und da kann man ruhig mal sagen. Also ist halt, waren auch die größtenteils... Ich glaube, waren größtenteils irgendwelche Leute mit psychischen Problemen, wo dann die Polizisten so ein kleines bisschen in der Situation überreagiert haben. Also auch, sag ich mal, auch, spielt auch mit da rein. Aber das kriegt die Polizei da nicht hin, weil nur abfeiern ist halt auch nicht geil. Geht halt auch nicht. Und deswegen trauen die sich das, glaube ich, nicht. Es hat sich aber
hast
die
erste Polizei... Hast du den Text ganz alleine geschrieben?
Nee, ich hab...
Vielleicht hast du das zusammen gemacht mit deinem Kumpel da, mit dem Philipp, mit dem du zusammen auch deine Fernseher... Ihr seid ja nur zwei Leute. Einer hinter der Kamera, der Philipp und also, du.
Ganz ohne Scheiß, das war die aufwendigste Produktion, die wir jemals gemacht haben. Ein mittlerer, 4-5-stelliger Betrag ist allein für die Komparsen draufgekommen. Und ich kann mal eine Geschichte erzählen, ohne dass ich dir jetzt zu sehr ins Detail gehen
möchte. Nein, weißt du was, ich krieg ein Zeichen von Sonderwünsche. Ich möchte die Geschichte jetzt... Mann.
Pass auf, okay, die Geschichte...
heiße Details vom Dresd zum Polizisten. Ja. Und erstmal hören wir jetzt nämlich den Song. Ich möchte jetzt gerne diesen Song, das ist mein eigener Wunsch, hier ist Polizistensohn von Jan.
Nein, der heißt, ich hab Polizei, heißt der.
Der heißt ich
vom Polizistensohn ist mein Ghetto-Name.
Hier ist Polizistensohn Jüngling mit Ich hab Polizei, a.k.a. Böhmi-Mann mit seinem neuen Knaller-Smash-It. Und danach erzählst du noch ein paar geheime Details.
Und bitte bei der GEMA anmelden. Ich hab das jetzt extra einen Song bei der GEMA angelegt. Ich will mal wissen, wie viel das gibt, wenn das jetzt bei Radio 1 läuft oder bei allen anderen.
Oh Gott, das ist ernüchternd. Du wirst sehen, wie wenig Geld ich mit Mucke mache. Also komm. Also, jetzt hier ist Polizistensohn. Und danach erzählst du noch ein paar heiße Insider-News über den Dreh. Bis gleich.
Okay.
Herzlich willkommen bei der Sendung von Jan und Olli am späten Nachmittag. Und unterstützt wird diese Sendung freundlichst von Full Thick Juicy.
Da sind wir wieder zurück, sanft und sorgfältig, die große Polizeisendung. Heute hier, Countdown des Lebens mit Jan Böhmi Böhmermann. Jan, das ist ein richtiger Hit, der Song, wirklich.
Naja.
Doch, das ist voll der Hit.
Ja.
Wie lange habt ihr gedreht an dem Video?
Das Video hat, das war also die aufwendigste Produktion, die wir jemals gemacht haben tatsächlich. Ja. Ich glaube, wir haben 4 Tage gedreht mit zwei Units, heißt es dann, weil es unterrichtet dann diese...
Erklär den Leuten, was Unit ist.
Das sind Kamerateams, zwei Kamerateams. Es gibt First Unit und Second Unit, wie beim Film. Und eine hat dann quasi so die Hunde und die Pferde gedreht und die andere hat dann die Fahrt über den Ring mit dem BMW, das wurde richtig auf so einen Trailer hinten draufgesetzt, also das war echt ein mega aufwendiger Dreh. Und das übrigens kann man mal sagen, wir haben einfach diese Staffel gespart, wir haben ein Sendungsbudget und wir haben viele billige Sachen gemacht und hatten noch Geld über und deswegen haben wir gedacht, okay, dann können wir jetzt mal ein fetteres Ding machen und das hat sich auch echt gelohnt, weil das kostet einfach viel Geld. So, und
deswegen
und
dann, haben wir so ein bisschen mit den Gästen lieber da so lieber Ausschuss als so.
Wir haben dann die Gäste ein bisschen schlechter bezahlt und haben einfach gut gewirtschaftet und haben am Ende des Jahres noch Geld über gehabt und konnten das in eine größere Nummer investieren. So, und das haben wir dann auch gemacht und das war schon mal mega geil. Und was man vielleicht nicht so, also das sollte unter uns bleiben
jetzt hier in der Radio. Das hört keiner mehr zu.
Sanft und sorgfältig Community das bitte nur unter sich weiter erzählt. So, also Polizeiuniformen und so Polizistenkomparsen sind schwer zu organisieren, wenn man versucht, nicht die Polizei zu fragen. Und deswegen mussten wir uns quasi, wir haben, also einige der Komparsen sind im wirklichen Leben auch Polizeibeamte und alle Komparsen haben vor allem den Text des Songs nicht vor dem Dreh gehört. Und es gab, ich, ich, ich formuliere das mal so. Während des Drehs kam es zum Austausch von einigen Komparsen, weil einige eher Feierabend machen wollten. Aber mehr kann ich dazu nicht sagen. Aber kann ich auch verstehen, weil einige Leute, also...
Habt ihr die denn mit Geld gelockt, dass sie da bleiben? Oder wie habt ihr
ich glaube, es ging gar nicht um Geld. Also es ist ja dann, das sind ja einfach, einige sind ja von den absoluten No-Nonsense-Typen. Und gerade, kann ja jetzt nicht näher drauf eingehen, weil das wirklich einige... So, also auch so Spezialeinheiten, Leute, die sind halt schon speziell, also im wahrsten Sinne. Und das war dann, gab dann so ein bisschen Trouble beim Dreh. Aber letztlich, ich glaube so generell, ich meine, Polizisten sind halt, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, entweder wenn du aus dem Ghetto kommst, hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du bleibst im Ghetto und wirst Gangster oder du versuchst da irgendwas zu machen und wirst Polizist. Und weißt du, diese alte Geschichte, die man so aus den amerikanischen Filmen kennt, die ist ja so zumindest zum Teil wirklich wahr, wenn du nicht gerade irgendwie mit Abi jetzt im Jahr 2015 bei den Bullen einsteigst, sondern das irgendwie in den 70ern machst, dann war das einfach für viele, für früher die einzige Möglichkeit, um aus dem miesen Arbeiter-Deutschland rauszukommen, und dann sind das halt die gleichen, du kennst sie halt. Weißt du, ich weiß noch genau, wie wir früher mal, erzähl ich auch andauernd, wie ich mit meinem Vater durch die Fußgängerzone gelaufen bin und der halt alle kannte. Von früher und von der Arbeit. Das waren irgendwelche Verbrecher und man hat sich dann so gegrüßt auf der Straße, weil das Arbeitskollegen waren. Also letztlich waren es im
Fall. Ja, genau, man hat sich gegenseitig befruchtet ein bisschen. Die einen wurden aus der kriminellen Laufbahn vielleicht gezogen durch den Polizisten. Der Polizist hatte wiederum was zu tun. Eigentlich ist es der Kreislauf des Lebens, der da so ein bisschen
stattgefunden hat. The Circle of Life. Ja, und weißt du, dieses Bewusstsein, also ich konnte mich immer nicht so mit dieser All Cops are Bastard Attitude identifizieren,
nicht.
weil einfach die meisten eigentlich, also not all cops are bastards, die meisten sind eigentlich ganz nett, also die sind wirklich eigentlich ganz nett und auch beruflich, und es gibt halt auch echt Arschlöcher bei der Polizei, aber es gibt genauso Arschlöcher bei Gangstern und nicht
bei den Hells Angels, meinst du, oder sind alles feine Kerle?
Na, ohne Scheiß, es gibt ja auch Gangster, die irgendwie der Oma die Tasche klauen, der dann noch mit einem Rasiermesser durchs Gesicht fahren, einfach so just for fun. Es gibt auch Wichser bei Gangstern und es gibt okaye Gangster. Also auch da gibt's ja Abstufungen. Das ist bei den Bullen halt auch nicht anders. Und deswegen habe ich das immer, also weißt du, wenn du dann weißt, dass du irgendwie, Fadi ist wieder auf der Arbeit und muss irgendwie Nazis beschützen, die er so aus ganzem Herzen hasst, aber trotzdem das nicht nur als Teil seines Jobs, so als Befehl empfindet, sondern das eigentlich auch gut findet, dass Leute, selbst wenn die nicht deiner Meinung sind, ein Recht darauf haben, ohne vermöbelt zu werden, über die Straßen zu laufen. Und das ist so eine, weißt du, klingt jetzt so doof, aber das ist so eine, zumindest eine Seite der Medaille. Und die andere ist natürlich, ist das scheiße, wenn du da irgendwie gegen was demonstrierst und da Bullen vor dir stehen, die verhindern, dass du denen was aufs Maul hauen kannst oder dann irgendwie, das ist natürlich, fühlt sich ungerecht an. Und ich finde es auch scheiße, dass die dann, weißt du, im Internet nicht gebacken bekommen, dass da irgendwie Sachen gelöscht werden oder zumindest dagegen vorgegangen wird. Aber nützt ja nichts, will man das jetzt irgendwie, wem will man das denn sonst überlassen, wenn nicht den Bullen?
Ist halt so.
Es gibt keine bessere Möglichkeit.
Es gibt keine bessere Möglichkeit, das stimmt. Vor allem in schwierigen Zeiten wie jetzt kann man auch wirklich sagen, dass man... ich meine ganz ehrlich, so Terroranschläge und ähnliches, so Leute, die dann sagen, scheiß Bullen, ich regel das selber, viel Spaß dabei. Also Leute, die sagen, ja, Polizeigewalt oder sonst was so, und wo man auch so sagen muss, also es gibt aber auch, und darauf wollte ich gerade hinauskommen, in den 90er Jahren, wo ich viel auf der Reeperbahn und in Hamburg-St. Pauli verkehrt bin, also so unterwegs war, also verkehrt habe, dort gab es eine Polizeieinheit, die ganz legendär für ihre Härte war. Und ich habe einmal am eigenen Leib miterleben können, wie die vorgegangen sind. Und zwar bin ich mit dem Nachtbus gefahren aus Altona und bin mit dem Nachtbus zur Reeperbahn gefahren. Es war irgendwie 2:03 Uhr nachts und der Busfahrer hatte so ein paar Assis noch da und ich war alleine im Bus. Und der eine hat die ganze Zeit seine Bierflasche den Gang hoch und runter gerollt. Und irgendwann hat der Busfahrer gesagt, hören Sie jetzt bitte auf damit. Und der Typ, was willst du denn eigentlich von mir? Da hat der Busfahrer mitten auf der Straße, auf der Stresemannallee, einfach den Bus angehalten, hat den Bus zugeschlossen, hat die Polizei gerufen. 3 Minuten später kommen 3 Typen rein, die aussahen, als wenn die auf ganz harten Drogen sind. Das waren aber die Polizisten. Kamen rein, der eine mit so einem pockigen Gesicht, der andere mit so einem kleinen Hitlerbart. Und die kamen rein und sind zu den Typen und meinten, was ist hier los? Was ist eigentlich euer Problem? Und der eine so ganz nervös mit dem Schlagstock. Und ich schwöre dir, die haben jede Aggression einfach nur mit ihrer Präsenz aus diesem Bus genommen. Da hatte keiner...
Aber auch mit ihrer eigenen Aggression. Ja, also ohne Schein.
Also ich hatte auch mega auch Angst.
Das gibt Klaps-Kallis.
Ja, ich hatte auch mega Angst. Das waren so Typen, die nehmen den Typen fest, der schuldig ist, aber auch noch 5 Unbeteiligte, um sicher zu gehen, dass alle wirklich erstmal jetzt hier wegkommen. Und dann war der eine Typ mit diesem pockigen Gesicht und der andere mit diesem kleinen Hitlerbärtchen. Das ist kein Witz. Und ich habe gedacht, Alter, was sind das für Freaks? Und die habe ich noch 1-2 Mal auf der Reeperbahn gesehen. irgendwelche Insider aus Hamburg können mir sicherlich auch sagen, welche, weil die waren ganz legendär.
Welche Dienstnummer die haben?
Nee, die gibt's glaube ich nicht mehr, die wurden dann irgendwann eingestellt, weil das waren wahrscheinlich so Typen, die waren so nihilistisch, die waren so relativ nihilistisch eingestellt und hatten glaube ich generell große Wut auf alles, waren aber zufällig auch bei der Polizei.
Da gibt's es ja sind auch, dieselben ne? Typen. Also es sind, ich glaube, es sind dieselben Typen. Es ist, und also zumindest zum Teil. Und deswegen, ich sag mal, man muss das auch, also jetzt fange ich ja doch an zu interpretieren. Ich halte es mir in die Fresse. Ich freue mich auf jeden Fall, dass es gut ankommt und dass
wir uns echt Mühe gegeben. Bümi, ganz
und
ehrlich,
ich habe den Text fucking ganz alleine geschrieben. Und die Komposition ist von einem BTF-assoziierten Mega-Hip-Hop-Produzenten, Andy. Megatyp.
Geiler Wahnsinn. Beat. Und das ist auch deine Stimme, weil ich dachte die ganze Zeit, ist das wirklich Hafti, der da vielleicht rappt, den er heimlich ins Studio
weiß
geholt hat?
Darf ich nicht verraten.
Ist das deine Stimme? Rappst du den Song? Okay, wir machen jetzt erstmal weiter. Hier hören wir mal, mach du noch mal einen Songwunsch. Ich bin schon wieder hier in der DJ-Funktion.
Ich frage mich, ob der Song schon auf Burger King TV läuft.
Gibt's das
ob
noch?
Ob du so nachts in Mannheim bei Burger King einfährst und ob dann der Song schon im Video, ob der da schon läuft. Das würde mich interessieren.
Was war das denn? Hast du gerade Piano gespielt?
Nee, ich habe hier gerade mit den Münzen, ich spiele gerade mit Münzen. Ich spiele immer das, was du ja nicht mitbekommst, weil viele Leute wissen das gar nicht. Wir sitzen nicht zusammen in einem
Spielautomat,
Raum.
Spielautomat im Studio.
Ich spiele hier gerade mit
Spielautomat. Ihr möchtet die Sonne auf 100 drücken.
Und ich warte jetzt endlich, dass wir Musik machen können, damit ich immer mein Salamibrötchen beißen kann. Ich habe nämlich total
Dann mach das mal. Hier kommt, ich war ja
noch Musik. Und gleich erzähle ich dir nochmal von meinem großen Wochenende. Ich war zweimal an einem Wochenende betrunken, Jan. Das gab's ewig nicht mehr bei mir.
Unglaublich. So. Das ist ja unglaublich. Hier kommt von Adele. Hello. Ich habe nämlich rausgefunden, was geil an Adele ist.
Ich habe aber herausgefunden, dass dieses...
Was finden die Leute an Adele, habe ich immer. Was ist What's Up with Adele?
Ihre Stimme.
Dann habe ich die... Nein, das ist einfach eine Working Class Diva. Die ist einfach assi. Ja, und das ist total geil.
Das ist wahr. Und aber dieses Video, wo sie sich da selber verkleidet als Adele, also beziehungsweise hast du das auch gesehen?
Geschenkt. Ist
das
egal.
War so, ja, war okay, ne? Also kein Vergleich zu Polizistensohn. So, jetzt hier aber Adele mit Hello. Bis gleich.
Bis gleich.
Komm, du bist auch Arbeiterklasse. Herzlich willkommen zurück, sanft und sorgfältig, Olli Schulz. Und? Na, wie heißt du?
Ich bin Jan Böhmermann. Ich heiße Jan Böhmermann. Call me Jan Böhmermann. Wir sind zusammen hier in der Sendung und es ist heute Sonntag und es ist der erste Advent. Wir haben eine Kerze angezündet, es riecht nach Tannennadeln. Durftet ihr früher in der Schule auch immer, auch in der Grundschule schon völlig verantwortungslos.
Kokeln?
Eine Kerze mitbringen und in der Weihnachtszeit hatten wir immer eine Kerze auf dem Tisch. Und ich weiß gar nicht, warum die Lehrer sich das gegeben haben. Du kannst doch nicht 30 Grundschülern aus Bremen-Nord eine Kerze auf dem Tisch stellen und sagen, zündet die mal an.
Aber es ist nie was passiert bei uns und ich fand das auch eigentlich ganz schön. Das gibt's heute nicht mehr, ne? Das gibt's nicht mehr.
Nee, das wird glaube ich heute in Berlin wird das glaube ich gar nicht zugelassen. Dann würden irgendwie direkt Löschdecken mit verteilt und dann müssen sie zwei Feuerwehrleute müssen an der
direkt
Tür stehen.
Direkt mit dem Schlauch im Anschlag. Steht direkt in dem Kind. Ja.
Der Wasserhahn ist schon aufgedreht, nur das Ventil vorne ist noch zu. Das gibt's heute gar nicht mehr. Also wir haben wirklich damals, wurden Leuten Feuer überlassen, denen man das heute nicht mal als Erwachsene überlassen würde. Also wirklich wahr.
Ja.
Heißt nochmal dein Stadtteil, aus dem du kommst?
Stelling.
Ich komme aus Bremen-Nord und man muss mir wirklich mal eine Lanze brechen für Bremen-Nord, ne? Man kann dem Stadtteil nun wirklich nicht vorwerfen, sozialdemokratisch durch und durch so ein alter Werftstadtteil ist dann, irgendwann ist der Bremer Vulkan pleite gegangen und dann waren alle arbeitslos und selbst ein guter Freund von mir, der hat damals, dessen Eltern haben die Stadtküche Bremen-Nord betrieben, die haben die Küche, das Essen gemacht für die Vulkanwerft und also das hat man dann auch gemerkt, die Vulkanwerft war zu, die Werftarbeiter waren arbeitslos, dann wurden die Leute arbeitslos, die in der Stadtküche gearbeitet haben, es ging alles so eins nach dem anderen, machte einen Laden nach dem anderen zu, mittlerweile hat sich der Stadtteil so ein bisschen erholt, aber man kann dem Stadtteil nicht vorwerfen, dass, ich sag mal so, man da nicht einigermaßen friedlich Tür an Tür miteinander gelebt hat. Und selbst wenn man so ein paar Leute hatte, die einem was aufs Maul hauen wollten, dann wusste man das immer schon. Und dann konnte man sich da entweder rausquatschen oder man wusste halt die Orte, an denen man nicht, wo man nicht hingehen sollte.
Oder man hat sich einfach mal eine eingefangen. Das gab's auch
aber
noch.
Aber ist mir nie passiert.
Hast du nie mal auf die Fresse gekriegt in der Schule?
Nee. Ich habe mich einmal mit einem in der Schule geprügelt, habe dann verloren, weil er mich geärgert hat. Der ist heute Lehrer an der Schule, in der wir damals waren.
Ich glaube, ich habe ein, zwei Mal gefangen.
Wirklich,
ist er wirklich? Ist er wirklich Lehrer?
Ja, ist total geil. Aber liebe Grüße, war auch meine Schuld. Ich habe auch angefangen. Habe ich Nasenbluten bekommen.
Ich habe auch mal einem in der Schule eine reingehauen in der Turnhalle. Im Unterricht, wir hatten Turnunterricht. Dann habe ich ihm das hat ihn gar nicht gekratzt. Der hat sich kaum bewegt. Da sieht man auch mal, dass ich da einfach überambitioniert war. Und dann hat er nach der Schule auf mich gewartet. Er hat auch nicht einmal mit mir geredet während der ganzen Zeit. Wir waren in einer Klasse, also hatten so gleiche Kurse zusammen. Und dann hat er einfach gewartet draußen. Und dann habe ich gefangen. Das weiß ich auch auch noch ganz genau. Aber er hat aufgehört, als ich geweint habe und Blut gespuckt habe und in die Hose gekackt hatte, die Schuhe ausgezogen waren, das Handy weg war, die Jacke weg war und ich völlig...
Handy gab's doch damals noch gar nicht.
Natürlich nicht. Nein, er hat aufgehört, als er gemerkt hat, das ist heute...
Lohnt nicht.
Das lohnt
nicht. Gibt keinen Respekt, wenn er noch mehr draufhaut.
Genau, das ist ganz im Gegenteil. Ich mache mich nur lächerlich, wenn ich da jetzt noch weiter reinschlage. Der hat also aus Imagegründen mich nicht weiter verprügelt.
Aber siehst du, guck mal, das meine ich zum Beispiel, es gibt halt auch solche und solche Gangster. Ja. Es gibt also die, ich glaube, dass dieser Ehrbegriff oder dieses generelle Gefühl von gesunder Menschenverstand, dass das, egal welchen Job du hast, dass du kannst, es gibt ja auch wirklich verrückte Polizisten. Ich habe so viele verrückte Polizisten schon. Weißt du, wenn du da diese Stuttgart 21 Demos die anguckst und dann dich fragst, was sind das denn für Einheiten, die da kommen? Woher kommen? Aus welchem Loch werden die eigentlich gerade gelassen? Mhm. Was sind das denn für Monster? Und solche Leute gibt's halt, gibt's auch bei Polizisten und bei Gangstern halt auch. Wo du dann irgendwie denkst, sag mal, das muss doch wirklich nicht sein, dass du der Oma am Ende nochmal mit dem Stahlkappenstiefel ins Gesicht trittst, nachdem du dir die Tasche weggenommen hast.
Aber vielleicht muss das einfach sein, weil die Oma einen Schacko in der Tasche hat. Und
natürlich das war dann nicht, Notwehr. Nee, das ist, weiß ich.
Ey, die Oma hat einen Schacko gehabt, ich musste nochmal zutreten. Nein, Quatsch, natürlich nicht.
Wie nennt man das denn nochmal? Wie nennt man nochmal, wenn man in Befürchtung, dass man was aufs Maul bekommt, sich schon mal vorab wehrt? Das hat so einen bestimmten Begriff.
Gefahr in Verzug.
Putativnotwehr, warte, ich guck mal kurz. Es heißt irgendwie Notwehrvermutung? Nee, putativ. Notwehr. Ja,
genau. Man muss aber auch eine Sache sagen. Ja.
Putativnotwehr ist ein Rechtsbegriff aus der allgemeinen Strafrechtslehre, bei der der Täter irrtümlich davon ausgeht, dass die für die Notwehr erforderlichen Voraussetzungen vorliegen. Also quasi, du denkst, die Oma hat einen Nunchaku in der Chaku in der Tasche. Und deswegen schließt du die bewusstlos. Dabei hatte die gar keinen Chaku in der Tasche. Dann kannst du hinterher sagen, war Putativnotwehr.
Dieser alte Witz, der einem da einfällt, geht so ein Jugendlicher auf der Straße, auf der anderen Straßenseite geht eine Nonne. Ne? Er geht rüber, haut ja richtig eine rein, die liegt am Boden, er haut nochmal rein und dann geht er irgendwann weg und sagt, von dir hätte ich mehr erwartet, Batman. Also das ist, man ist ja oft Unwissenheit und auf alle Fälle, ja, dummer alter Prollwitz, aber
ja, ist schon lustig.
Ist aber auch lustig, irgendwie ist okay. Es gibt ihn aber auch genau andersrum. Eine Nonne geht mit einem Arbeitskollegen spazieren, der Arbeitskollege läuft einer rüber, haut dem anderen auf.
Was ist denn, ganz kurz, wer ist denn ein Arbeitskollege der Nonne?
Priester oder so, keiner. Ah, und dann gehst du irgendwie, mit dem Taxi war das. Ach, bring's durcheinander. Komm, jetzt versaubeutel ich das schon wieder alles. Nonne steht da irgendwie und braucht dringend ein Taxi. Taxifahrer hält an, die Nonne sagt, vielen Dank, dass Sie mich mitnehmen und so schnell angehalten haben. Sagt der Taxifahrer, kein Problem, Batmans Freunde sind auch meine Freunde. Oder irgendwie so. Das sind
das ist eine schöne Abwandlung. Kann man sich jetzt überlegen, welchen Witz man weiter erzählt?
Ja, haben wir jetzt zwei Varianten hier gebracht. Ich wollte die ganze Zeit was anderes. Du bist aber auch ein bisschen erkältet, oder?
Ich habe ein bisschen was eingefangen, ja.
Jan, wir müssen noch mal ganz kurz aufs Grünkohlessen zu sprechen kommen. Das hat Dimensionen. Also du hast gesagt, wir suchen das Grünkohl-Girl. Ich fand es ein bisschen reißerisch, ich fand es ein bisschen schmierig. Bei mir haben Frauen wirklich sich gemeldet und haben sehr, also ich finde, sehr eindeutige...
Sexistisch.
Nicht sexistisch. Ja, die haben uns reduziert auf unseren Trieb. Und da hast du auch ein bisschen für gesorgt, indem du gesagt hast, wir suchen das Grünkohl-Girl. Das ist doch Quatsch. Das suchen wir. Wir suchen einfach 10 nette Leute, jeder, die überhaupt Lust haben, mit uns 2 Stunden im Raum zu sein. Da bin ich schon dankbar. Ja. Und ich habe unglaubliche und ich habe mich auch ein bisschen davon lenken lassen. Ich habe jetzt zwei Leute noch dazu genommen. Eine, also um das Gleichgewicht der Welt zu halten, eine gebeutelte Mutter mit 3 Kindern, alleinerziehend und ein
das
junges
bin ich doch.
Und ein junges aufstrebendes Fashion Girl, die einfach nur Bock am Leben gerade hat. Also das also
aber
das, auf Leben
Entschuldigung,
hat.
Aber das war doch meine Auswahl. Ich habe jetzt die Birgit, habe ich ausgewählt bei Twitter. Die hat gesagt, ich hatte einfach nur Hunger. Die hat 2 Kinder, sie sind sehr klein und sie hat einfach nur Hunger. Das fand ich eine schöne Begründung. Und die andere ist so ein flippiges WG-Girl, ich glaube aus Berlin oder aus Leipzig, die ein Glas Grünkohl auf den Tisch ausgekippt hat und da unsere Gesichter reingemalt hat mit dem Finger. Und das fand ich auf eine Art Commitment. Das habe ich dann gesagt, ihr dürft kommen.
Ja, ich muss an dieser Stelle sagen, an alle vielen Dank für die ganzen Bewerbungen. Es gab unzählige Fotos. Wir haben auch 2 Mädchen, das kam alles zu spät jetzt, weil du diesen Aufruf gestartet hattest und ich eigentlich schon meine Entscheidung getroffen hatte. Die haben ein tolles Video aufgenommen, haben Songs von mir und dir irgendwie gemixt und ähnliches, also da so reingesungen. Auf meiner Facebook-Seite kann man das noch sehen, alles. Und die haben sich echt Mühe gegeben. Und es ist nun mal ein kleines Event und alle, die jetzt nicht dabei sind, das wird nicht so dolle, wie ich schon 2-mal erwähnt habe. Böhmi kommt 2 Stunden vor, holt dann hier von diesem Grünkohl aus einer Plastiktüte raus, wärmt den kurz in der Mikrowelle auf, die Sendung ist vorbei, Böhmi ist weg, ich stehe da mit euch rum, erzähle euch noch, dass ich gerade private Probleme habe und auch weg muss. Und das wird dann wahrscheinlich so der, also, dass
it's funny, cause it's true, genau.
Ja, und ein Mädchen hat noch geschrieben, cool, dann können wir alle zusammen danach noch auf den Weihnachtsmarkt gehen. Ich meine, mit Böhmi auf dem Weihnachtsmarkt, da habe ich auch noch zurückgeschrieben. Also erstmal generell Weihnachtsmarkt nicht so ganz unbedingt, außer es ist ein schöner Weihnachtsmarkt. Kommst du eigentlich einen Tag vorher schon? Nee, ne?
Nein, ich komme am Tag an. Ich habe doch am ja. Mittwoch habe ich Sendung. Am Donnerstag fliege ich mit dem ersten Flieger direkt los, bin dann, glaube ich, um 10 in Berlin. Dann fange ich an zu kochen. Dann, während die Sachen auf dem Herd stehen, müssen wir irgendwelche Interviews geben, glaube ich. Ich glaube, da kommen irgendwelche Presseleute noch. Und ja. Weil wir nicht so oft zusammen sind. Und dann kommen um 18 Uhr kommen die Gäste, dann wird verfüttert.
Ja.
Und um 9 muss ich, glaube ich, wieder zurückfliegen, weil ich habe ja Anschlusstermine.
Um 10 hole ich mir dann von allen Frauen, die anwesend sind, einen Korb ab und gehe dann auch allein nach Hause. Und dann war.
Na, guck mal, wenn du das jetzt öffentlich sagst, dann werden bestimmt zwei Leute Mitleid haben.
Ja, das ist ja, nee, werden die
nämlich. Pity-Fuck organisieren für dich.
Pity-Fuck? Nee, ich glaube, die werden vielleicht mir irgendwas Schönes aus Grünkohl formen und sagen, hier, nimm das doch mit. Keine Ahnung. Ich freue mich auf alle Fälle.
Oh.
Was?
Ah, fuck.
Hast du dir wehgetan?
Ah, ja, ich spiele die ganze Zeit mit dem Tacker. Das ist mir schon mal passiert. Ich habe den Tacker. Wusstest du, dass man Tacker aufschieben kann?
Na klar.
Und dass man dann. Oh,
du musst sie erfüllen.
Warte, ich muss das mal rausziehen.
Mit dem Tacker in die Vorhaut?
Nein, es ist kein Spaß.
Zugemacht vorne.
Ich hab gerade mir mit dem Tacker eine Tackernadel ungefähr 4 mm in die Hand geschossen.
Ah. Oh. Dann machen wir jetzt ganz kurz. Erste Stunde
ist schon wieder rum. Der David Award dieses Jahr geht auch noch an mich hier. Bremer Comedy Preis und Darwin Award.
Und das Problem an der ganzen Sache ist ja, dass man sich diese Verletzung, die man sich jetzt irgendwie holt, die Wunden heilen ja nicht mehr so schnell. Das ist ja auch ein Alterungsprozess. Hey. Das dauert jetzt alles länger. Da hast du jetzt einmal schöne, eitrige Stelle. Viel Spaß nächste Woche, wenn der Schorf sich wieder öffnet und du gerade mit dem Arm über dem Grünkohltopf hängst. Vielleicht gewinnst du dann. Vielleicht wirst du dadurch.
Oh, ja? Ich hab mal einen Kochkurs gemacht und da sagte die Kochkursleiterin, man darf nicht einfach so mit dem Teelöffel aus dem Topf probieren. Man muss erst einen sauberen Teelöffel nehmen, mit dem sauberen Teelöffel auf einen zweiten persönlichen Teelöffel was tun und den darf man dann in den Mund nehmen.
Das
wird übrigens nicht passieren. Ich probiere.
Das erzähl mal Frank Rosin.
Penis in den Grünkohl und Olli muss probieren.
erste Stunde
hier
vorbei.
Sind wir. Die sexistische untenrum Sendung für Chauvinisten und ihre Freunde. Sanft und sorgfältig. Und hier kommt der chauvinistische Song, der Olli Schulz jetzt einfällt ad hoc. Hier ist
Candy Shop, 50 Cent, yeah, let it go. Ganz ehrlich, Candy Shop, einer der größten Party-Tracks aller Zeiten. Wer da nicht tanzt oder wenigstens sich ein bisschen bewegt, wenn es abends irgendwo läuft.
Der hat zu viel Abitur.
Der hat zu viel Abitur. So, hier ist Fifi. Fifi. Yeah. Fifi, komm. Herzlich willkommen zur zweiten Stunde, sanft und sorgfältig. Im Hintergrund eine meditative Stimme. Es ist die Stimme von Jan Böhmermann, der gerade total... Der akzeptiert, dass er älter wird. Du akzeptierst den Countdown des Lebens.
Countdown des Lebens. Ich halte mich jetzt ein bisschen zurück. Ich habe in der ersten Stunde zu viel gesabbelt.
Ach, Quatsch, hast du gar nicht. Du hast... was ist los? Schon wieder getackert in die Hand?
Nee, ich habe hier gerade einen Anruf bekommen. Ich muss mal kurz gucken, wer das war.
Wer war denn das? Wieso musst du das denn in der Sendung gucken, wer jetzt gerade angerufen?
Nein, es war, glaube ich, der Handwerker zu Hause.
Schöne Handwerker, eingeölte Handwerker im Blaumann.
0172, wer ruft denn 0172? Was
kann geh mal ran, mach mal Lautsprecher sein? Und lass mal jetzt auf
Nee, ich kann nicht, ich weiß nicht, ist nicht eingespeichert die Nummer, keine Ahnung. Handwerker wahrscheinlich, zu Hause.
Wenn du Handwerker brauchst, ich habe Kollegen, die immer Geld brauchen und handwerklich sehr begabt sind. Zum Beispiel mein Kumpel 1000 Mark André oder Cembo aus Hamburg. Die würden vorbeikommen und die auch irgendwas richten in der Bude. Dann hätte man auch wieder so einen Kontakt. Dann könntest du sagen, kannst du einen Kumpel von mir vorbeischicken oder ähnlichen. Ist ein kleines Angebot meinerseits.
Dankeschön. Nur ich habe ja eine weit verzweigte Verwandtschaft. Alle Handwerksberufe da sind da vertreten. Wir mussten früher nie Leute bestellen. Das haben wir alles immer selber gemacht. Auch Umzüge und so. Da wurde nie irgendwie Umzugsunternehmen beauftragt oder renoviert. Nix da. Da wurde schön Fliesen, alles. Eigentlich in unserer Familie gibt's eigentlich alle, gibt's von jedem Handwerk eigentlich einen. Wirklich.
Das ist cool, wenn man so vernetzt ist. Jan, ich wollte dir auch noch was erzählen. Ich habe letztes Wochenende zweimal getrunken. Ich war am Freitag und am Sonntag betrunken. Und kannst dich daran erinnern, wir haben vor 2 Monaten diese eine Sendung gehabt, bei dir zu Hause in der Küche, wo ich den Abend vorher zufällig Paulina Roginski getroffen habe und mir den Alkohol getrunken habe. Diesen Zustand, ist es wirklich wahr, Paulina Roginski ist ein schlechter Einfluss für mich. Ich war am Freitag letzte Woche, habe ich eine Laudatio gehalten für Oliver Rath, Fotograf aus Berlin, der so hat eine neue Galerie eröffnet und dann wollte ich um 10:30 weg. Hatte gesagt, jetzt gehst du nach Hause. Wer kommt mir entgegen? Paulina Roginski.
Paulina.
Mit ihrem Freund. Beide kommen mir entgegen. Ich so, Mensch, wie schön. Sie so, Rolli, jetzt will ich nur einen trinken. Haben wir getrunken. Es wurde 10:30, 11:30, 12:30, 13:30. Um 14:30 habe ich mich wiedergefunden, unterirdisch, unterm Alex, weil in dieser Galerie gab es jemanden, dem das gehörte und der hatte einen Gang unterirdisch und du konntest unter ganz Berlin, das war wirklich aufregend, leider war ich so betrunken, ich habe total viele Aufnahmen aber gemacht. Und
kann
wir
das
sind,
sein, dass du eventuell dir ausgedacht hast?
Nein, und wir sind in den Katakomben, ich habe die Aufnahmen, vielleicht stelle ich eine online, ich müsste aber all die Leute, die ich an dem Abend kennengelernt habe, vielleicht fragen, ob ich das darf. Und dann war der eine da, der auch eine Galerie oder so einen Raum hat, auch so ein Künstler, und der hat mir erzählt, erzählt, dass da immer unterm Alex, also in der Nähe vom Alex in Mitte, Schwulenpartys, also Homo, darf man das sagen?
So nicht im, darf man nicht
erotische
sagen.
Männerpartys stattfinden. Und der hat mir erzählt, wie das da alles funktioniert. Und das sind wirklich dunkle, lange Gänge und da werden Feldbetten aufgestellt und dann lieben die Menschen sich da einfach. Das ist einfach eine wahnsinnig große Kuschelwiese da unten. Mehr kann ich dazu nicht erzählen. Und dann war es irgendwann 16:30 und ich bin nach Hause gekommen und hätte gedacht tatsächlich, und ich kann das so offen erzählen, weil es wirklich das erste Mal seit unserem Zusammentreffen da war, vor 2 Monaten, wo ich betrunken war, wo ich dann gedacht habe, so, jetzt noch mal kurz überlegen, ob ich mich noch übergeben soll oder gleich schlafen. Dann habe ich mich für gleich schlafen entschieden und am nächsten Morgen mich erst übergeben. Habe also noch ein bisschen das aufgespart und habe einen riesen Kater gehabt. Es ist wirklich so, mit 42 verträgst du es einfach nicht mehr. Ich war den ganzen Samstag total im Eimer und Sonntagabend habe ich mich dann breitschlagen lassen für die liebe Vis-a-vis, die jetzt eine neue kleine Sendung im Internet hat, zum goldenen V.
Sendung im Internet.
Genau, und da habe ich dann tatsächlich als Gast, weil ich die immer die ganzen 16 Bars-Interviews geguckt habe und die ganzen Rapper interviewt hat, habe ich gedacht, machst du einfach mal mit und bin dann da hingefahren und habe mit der eine kleine Sendung gemacht. Was ich nicht wusste, ist,
dass war gut.
Es 6 Stunden gedauert hat. Und
what?
Ich bin um 18 Uhr gekommen und glaube ich um 2 wieder zu Hause gewesen, weil es ist noch ein junges, unerfahrenes Team und wir saßen dann da und haben sehr lange auch warten müssen. Es war total nett. Ich habe nur noch einen Kater gehabt vom Freitag, obwohl Sonntagabend schon wieder war und habe gedacht, damit ich hier ein bisschen in Stimmung komme, trinke ich jetzt Weißwein. Dann kam ein Weißwein zum anderen. Wir haben zusammen gebacken, wir haben so kleine Plätzchen gemacht. Dann kam noch Chef Kid, das ist ein Rapper, der hat dann noch gerappt. Dann habe ich über unsere zukünftige Sendung geredet. Ich habe so einfach so geredet, wurde immer betrunkener. Und dann war es, glaube ich, irgendwann 12, also Mitternacht. Und dann kam das schwere Thema der Sendung. Und die Vis-a-vis hat mich gefragt, über welches Thema ich reden will. Und dann habe ich so einfach lockere Themen ihr vorgeschlagen und ein ernstes Thema. Und sie ist auf das ernste Thema angesprungen. Und dann haben wir uns um 0 Uhr noch über sexuelle Freiheit, Missbrauch und ähnlichen Sachen unterhalten. Und
ja, da habe ich so Missbrauch unterhalten, für eine Internetfernsehsendung.
Für eine Internetfernsehsendung. Also nicht nur, unter anderem, weil das gerade ein Thema ist, was einen so manchmal beunruhigt, wenn man Vater eines Kindes ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ist ein schwieriges Thema, ist ein Thema, über das man nicht so leicht reden kann.
Alter, ich habe letztens eine Werthers echte Werbung gesehen aus den 90er Jahren, wo dieser Opa neben dem kleinen Thomas sitzt.
Ja.
Und wenn du das mit dem Internetwissen, mit dieser paranoiden Gedankenwelt, mit der wir Leute in unserem weitesten Sinne unserer Generation so konfrontiert sind, kannst du das nicht mehr angucken, ohne unweigerlich in irgendwelche pädophilen Typen zu denken. Das ist aber auch, das wird nicht besser, wenn man eigene Kinder hat, ne?
Das wird nicht besser und ich kann eine kurze Geschichte erzählen, die mich persönlich betrifft. Es gab einen Rundbrief an meiner Schule und der, also ein Kind von, geht so, also
ein Kind von dir,
ein Kind von
hin
mir.
Hin muss leider.
Ich wünschte, es müsste nicht, aber es muss ja nun mal.
Du könntest zu Hause unterrichten. Die Schule der Straße.
Und die Uli-Schulz-Schule ist eigentlich ausreichend, um komplett gut durchs Leben zu kommen. Und dann gab er einen Zettel, einige Kinder wurden wohl mal von fremden Leuten angesprochen auf dem Heimweg. Also mal, es war kein drastischer Brief, aber es war so, man sollte immer ein bisschen aufpassen und ähnlichem. Ich glaube, so ein Brief, der an vielen Schulen mal rumgeht, wenn irgendwie ein kleiner Vorfall ist, und es ist ja auch gut, wenn man da präventiv, sage ich mal, erstmal die Kinder oder auch die Eltern informiert. Und trotzdem muss ich sagen, hat mich das total aufgewühlt. Weil ich natürlich mein Kind über alles liebe und ich das beschützen will und auch cool bleiben will und nicht so ein unsouveräner Typ sein will. Aber ich ertappe mich dabei, dass ich wirklich dann auch blöde Gedanken kriege und deswegen habe ich dieses Thema ein bisschen vorgeschlagen und dann haben wir sehr, sehr umfangreich über sexuelle Freiheit, über Frauenbild, über Mannbild, über so eine Ängste geredet. Das ist wahrscheinlich alles ein bisschen wirr geworden, weil ich dann auch nicht mehr um 0 Uhr nach 4-5 Gläsern Weißwein differenziert reden konnte. Aber nichtsdestotrotz ist es ja auch eine Sache, über die man mal sprechen kann. Und ich finde das wahnsinnig schwierig, sich immer so cool dazu verhalten, weil das ist eine Sache, die nur mal im Kopf so rumschwirrt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist jetzt total ernst, was ich jetzt hier in der Sendung sage, aber weil mich das auch so beschäftigt hat, ich habe über meine 20 Jahre, die ich jetzt alleine wohne, auch halt mehr Menschen kennengelernt, denen irgendwas widerfahren ist in diesem Bereich. Und das hat mich dann, das alles wühlt einen wahnsinnig auf. Und dann hat man darüber geredet. Ob das jetzt schlau war, um 0 Uhr zu machen, keine Ahnung. Es war auf alle Fälle krass, dass wir darüber geredet haben.
Weißt du, was ich bei diesen Missbrauchsgeschichten, ich war ja mal eine Zeit lang Schöffe, da kriegst du das ja quasi dann auch mal mit, so wie das dann hinterher abläuft und wie dann die Täter verurteilt werden. Also zum einen sind das sehr oft erstmal Täter aus dem familiären Umfeld und ich finde es besonders schlimm, wenn das eben Leute sind, die nicht nur aus dem familiären Umfeld sind, sondern wo dann tatsächlich so eine Institution jetzt wie die Kirche oder sowas dahinter steckt und irgendwelche, weißt du, gab doch in Berlin diese Nummer und dann quasi dann so eine Organisation wie die Kirche, die ganze Welt, 1,8 Milliarden Leute der Kirche angehören, ein Riesenmachtding, dann anfängt die Täter zu schützen, weil sie Angst davor hat, irgendwie da selbst angepieselt zu werden. Und wenn du dann merkst, wie dann irgendwie die Opfer versuchen, jahrelang da irgendwie nicht nur Gerechtigkeit im Sinne von finanzieller Ausgleich zu bekommen, sondern die Anerkennung dessen, was da passiert ist. Weil jedes Mal, wenn du dich an die Kirche wendest, sagen die, ja, wir haben den dann versetzt, ihren Missbrauchstäter, aber Missbrauch kann man auch gar nicht sagen, weil das war gar kein richtiger Missbrauch. Ich glaube, jedes Mal ist das dann irgendwie, jedes Mal, wenn du mit so einem Verein zu tun hast, wirst du dann quasi, du wirst ein zweites Mal eigentlich, glaube ich, ja, ich will jetzt nicht sagen, kann ich nicht nachvollziehen, aber ich habe das Gefühl, dass viele Leute, die Anerkennung nicht erfahren, noch sich ein zweites Mal missbraucht fühlen.
Es ist ein Schlag in die Fresse der Opfer, das kann man so sagen. Und ich glaube auch, das andere große Problem ist, glaube ich, die Hilflosigkeit der Menschen, die drumherum beteiligt sind, weil es ja auch so ist, dass viele Leute, die sowas erfahren haben, einfach nicht mehr darüber reden wollen. Oder auch
vielleicht, und die Eltern, die das nicht gemerkt haben zum Beispiel, die sich dann Vorwürfe machen oder die erstmal bleiben wir bei der Kirche, zu dem Pfarrer oder der Kirche gehalten haben, weil das ja auch irgendwie so Gemeindebeziehungen sind und man ist dann, wenn man das aufdeckt, dann hat man Angst, bloßgestellt zu werden. Dann machen sich die Eltern natürlich auch megamäßige Vorwürfe.
Total. Und es ist, glaube ich, ein so komplexes Thema. Und ich fühlte mich, nachdem wir darüber geredet haben in der Sendung, die Vis-à-vis und ich auch komplett unvorbereitet darüber geredet habe, fühlte ich mich erstmal sehr, sehr schlecht. Andererseits habe ich gedacht, es ist so ein uncooles Thema und wir hätten jetzt über Witzigkeit, die anderen beiden Themen war, was ist die Definition von Humor und da älter werden. Aber dann hat die
älter werden, Humor und sexueller Missbrauch.
Ich habe das, das dritte habe ich eigentlich so hinterher geschmissen als Thema. Ja. Aber dann meinte sie, das ist ein wichtiges, cooles Thema, da sollten wir drüber reden. Und ich finde es ja auch gut, wenn man mal was anderes wagt. Natürlich wird es Leute geben, die darüber sich jetzt vielleicht mokieren und sagen, ja, das hätte man vielleicht vorher überlegen sollen. Aber manchmal ist man ja emotional genau wie in unserer Sendung und haut aus dem Bauch aus irgendwelche Sachen so, ne? Schwieriges Thema gewesen, aber es war auch so fast so eine Katharsis. Es war so ein bisschen eine Befreiung, sich auch mal über was zu äußern, was viele Leute befremdlich oder unangenehm finden, weil es einfach ein schwieriges Thema ist.
Ich bin so ein bisschen angespitzt auf so Institutionen, institutionelle Missbrauchsnummern irgendwie. Das ist nochmal, der Familienkreis ist halt schon, das ist schon mega schlimm, aber wenn es dann Leute sind, die das quasi auch systemisch und als Struktur versuchen zu verschleiern, damit sie selber besser dastehen, da kriegst du echt das kalte Kotzen.
Ja. Oh Gott, komm, jetzt hören wir Black mit It's a Wonderful World, alter Song aus den 80er Jahren, jetzt war das gerade hier, was war jetzt die Emo?
Ich weiß nicht, Emo-Block? Jede Sendung ein Emo-Block, heute, aber... Wir waren da jetzt nicht, muss ich mich entschuldigen, wir waren nicht genug vorbereitet darauf, aber es ist eine...
Ich wollte das gerade loswerden, weil diese Sendung natürlich auch, man macht manchmal Sachen aus dem Bauch raus und manche Sachen klappen, manche nicht. Ich weiß, ich habe die Sendung noch gar nicht gesehen. Auf alle Fälle hat mich das ganz schön aufgewühlt, darüber zu reden. So, jetzt machen wir ein bisschen Musik, dann sind wir gleich wieder da mit den größten Gags des Jahres und ähnlichem.
Und zwischendrin reden wir über sexuellen Missbrauch, warum denn nicht? Herzlichen schönen ersten Advent, hier ist Sanft und Sorgfältig mit Oliver und Jan.
Herzlich willkommen, sanft und sorgfältig, Countdown des Lebens, eigentlich das Thema der Sendung. Wir schweifen schon wieder total ab heute.
Countdown läuft.
Ich wollte dir nämlich noch erzählen, dass ich ja bei dieser Sendung von Vis-à-vis war, die nächste Woche auf YouTube kommt. Ich mache ein bisschen Werbung für die Sendung, weil das ist eine junge, aufstrebende Moderatorin. Und dann hat sie mich gefragt, wie ich mir eine schöne Definition von sexueller Freiheit vorstelle. Und da ist mir eine Geschichte eingefallen, die mir vor 20 Jahren passiert ist, als ich eine Urlaubsliebe hatte, Jan. Hattest du schon mal eine Urlaubsliebe? Hast du dich mal im Urlaub?
Auf jeden Fall. Ja. Klar, natürlich.
Ich habe mich in eine Holländerin verliebt, da war ich so 21, auf Gran Canaria. Und die hat mir, beziehungsweise die Eltern haben mir beigebracht, wie locker man auch damit umgehen kann. Du weißt es ja selber, wenn man Kinder hat, denkt man dran, wie ist das später, der erste Freund kommt nach Hause und ähnliche Sachen so. Oh, und Gott. Das Albtraum jetzt schon, will man eigentlich verdrängen, aber irgendwann ist ja der Punkt, wo man sich damit auseinandersetzen muss. Aha. Und dann ist das so ein Typ mit einem Joint hinterm Ohr vielleicht noch irgendwie schon vorgedreht und stellt sich davor bei dir und sagt, ja hallo, ich bin hier, ich mache ihre Tochter echt gerne, die hat echt geile Augen.
Hallo, ich bin der Friedrich und meine Eltern haben einen Smoothie-Laden.
Ja, das finde ich ja noch gut, wenn das so wäre.
Nee.
Besser als wenn er sagt...
Ohne Scheiß. Der Friedrich bleibt bitte draußen, mein
Was
Kind.
Was willst du lieber? Willst du einen Typen haben, sagt, hallo, ich bin der Kai und ich habe zwei Haschplantagen in Friedrichshain bei mir auf dem Balkon oder den Friedrich mit dem Smoothie-Laden?
Nee, lieber den Kai. Lieber den Kai. Natürlich lieber den. Entschuldige mal, natürlich lieber den Kai.
Wahrscheinlich lieber den Kai. Sagst du jetzt noch so locker. Auf alle Fälle aber hatte ich eine Jugendliebe. Ich bin dann nach Rotterdam gefahren, hab die das erste Mal besucht. Wir waren beide so relativ verkrampft noch und sie meinte dann, ich war in ihrer Wohnung, ja, du übernachtest ja hier, wir müssen noch zu meinen Eltern fahren und da holen wir dann die Matratze für dich zum Übernachten. Und ich so, ja, dabei war eigentlich klar, dass wir natürlich so auch vielleicht nebeneinander eins. Aber das war so, für mich war klar, ja, das ist schon mal sehr ernüchternd. Dann sind wir zu den Eltern gefahren und die Eltern waren so cool, Holländer, total liberal, total offen, haben mich mit offenen Armen empfangen. Ich habe noch den dümmsten Spruch gebracht, war zum ersten Mal in meinem Leben in Rotterdam und habe so gesagt, ich finde die Stadt irgendwie hässlich mit diesen ganzen Bauten. Und dann hat sie, kein Witz, hat sie zu mir gesagt, ja, ihr Deutschen habt halt 80% der Stadt damals vernichtet hier. Ja, und mir war das wirklich zu dem Zeitpunkt, da muss ich auch zugeben, mit 21, nicht so, war mir nicht so, das war nicht so in meinem Kopf drin, dass wir wirklich Rotterdam zunichte gemacht haben im Zweiten Weltkrieg.
Was wir alles gemacht haben, Olli, wirklich.
Ja, wir beide.
Eigentlich müsste man diese Schablone, was wir Deutschen gemacht haben, über die ganze Sendung legen. Da kannst du die ganze Sendung nicht mehr machen. Da müssen wir eigentlich hier sitzen und eigentlich zwei Stunden Schweigeminute, ehrlich.
Auf alle Fälle haben die Eltern das holländische Mädchen mich mit offenen Armen empfangen. Und dann saß ich da sie redet mit ihrem Papa und sagt, sie will die Matratze holen. Und der Papa sagt, wieso, das ist doch ein riesiges Bett, da könnt ihr doch nebeneinander liegen.
Oh Gott, Papa.
Und sie so, Papa, hör auf, wieso, mein Gott, das ist doch so groß, jetzt willst du doch nicht die Matratze in deine kleine Wohnung stellen. Und war so cool und so locker und hat sich auch so ein bisschen darüber lustig gemacht, dass wir beide so ein bisschen verkrampft waren. Und dann hat der Vater mich ins Wohnzimmer eingeladen und dann musste ich mit ihm 90 Minuten die gesamte Lord of the Dance DVD durchgucken. Und der Vater war riesiger Lord of the Dance Fan und hat mir erzählt, die Technik mit den Füßen, wie schnell die da so, wenn sie mit ihrer Mutter diskutiert hat, ob wir jetzt die Matratze mitnehmen müssen oder nicht. Und ich hab...
Was ist denn das für eine... Du musstest die Lord of the Dance DVD angucken?
Das war damals noch ein dickes Ding. Ich meine, wir reden hier, das ist 20 Jahre her,
Lord of the Dance war nie ein dickes Ding.
Natürlich war das damals ein dickes Ding für einige Leute, weil die mit so 100 Leute, die synchron mit ihren kleinen irischen Füßen auf dem Boden trabbeln und dann Beat machen.
Nokia Night of the Proms war damals ein Riesending. Die Kids auf der Straße haben nichts anderes gemacht, als Nokia Night of the Proms zu hören. Lord of the Dance war ein Riesending.
So, und jetzt haben wir noch genug Zeit, dass ich die Geschichte zu Ende erzählen kann.
Entschuldigung.
Abends hat mich dann das Mädchen, Diana hieß ich, das ist so lange her, eingeladen nach Utrecht in einen Laden. Und es war ein Eventladen, wie ich ihn noch nie vorher nachher gesehen habe. Es war ein altes Kino, was umgebaut war. Und in diesem Kino standen so 15 Betten, riesige große Betten. Und es war ein Im-Bett-Dinner. Und dann gab es da so einen Manager, der ist so rumgelaufen. Die Betten waren in einem großen, weiten Abstand. Und wir beide haben in so ein Bett gesetzt. Und dann kam so ein Manager, echt ein smarter Typ, hat gesagt, es gibt Fleisch, vegetarisch oder Fisch. Alles andere ist so Überraschung. Da gab es ein 3- oder 4-Gänge-Menü. Dann sind so verrückte Künstler, also überall, jedes Bett war voll. Neben uns waren so 3 Frauen. Dann war da auch so ein schwules Pärchen. Und alle Leute haben da gegessen und gequatscht. Es lief schöne Musik. Es war ein wahnsinniges Ambiente. Ich war völlig überfordert davon, wie lässig und wie cool und liberal, also wie smart das alles so war. Und dann saßen wir da so und dann kam ab und zu so ein Künstler und hat unser Konterfei aus Papier mit so einer Schere geschnitten. Und irgendwann hat das schwule Pärchen da so rumgeknüpft. Es war kein Swingerladen. Es war wirklich ein Restaurant im Bett und so. Aber irgendwann hat dann, und das war dann halt so, habe ich gedacht, die Holländer sind vielleicht einen Schritt voraus und dann sind sie offen, hat die eine Frau diesen Manager gerufen und der ist mit einer Flasche Öl gekommen und hat dann nach dem zweiten Gang ihr den Arsch, also den Hintern, den Po massiert. Direkt neben uns. Ich saß da so mit ihr, war völlig baff von der ganzen Situation und dachte, Alter, wo bist du hier gelandet? So, ne? Und aber irgendwann habe ich mich entspannt, weil sie so meinte, ja, das ist hier so bei uns, so, wir sind hier alle ganz cool, wir essen, wir massieren uns den Hintern und so. Und ich war da mit 21, ich war damals, muss ich sagen, ich war Metal- und Punk-Typ und war jetzt nicht so, also es war eine komplette, ich bin da in so eine, so reingeraten und irgendwann, das Essen war vorbei, alles ging eine kleine Klappe in der Mitte dieses alten Kinos auf, da guckten so 2 kleine Inder raus und haben dann gesagt, so alle Betten jetzt zusammenklappen. Dann mussten wir von den Betten aussteigen, sind an die Bar gegangen und dann wurden die Betten so ganz schnell zusammengeklappt, alle in so eine Luke rein und dann gingen die Türen auf und dann war das auf einmal eine Großraumdisco und 2000 Leute stürmten in diesen Raum rein und haben derbe abgefeiert, technomäßig voll derbe und dann hab ich gedacht, die Holländer, was für ein verrücktes Volk irgendwie, aber auch wie cool. Und dann habe ich so gesagt, alleine daran, wir sinnbildlich doch alle in diesem, wie die da also alle nebeneinander gelebt haben und so, wie offen und locker man mit sexueller Freiheit umgehen kann, wenn man einfach akzeptiert, wie jeder so drauf ist. Das war für mich wirklich ein Schlüsselerlebnis.
Das kriegen wir eh nicht hin. Wir sind so...
Aber Jan,
wir kriegen das nicht hin.
Wir kriegen das auch nicht hin, aber ich möchte mit dir einmal nach Utrecht fahren, wir beide. Ich möchte nochmal gucken, ob der Laden noch da ist. Und du und ich in so einem Bett zusammen.
Ja. Ach. Du, ich würde mal kurz einen Song anmachen. Und zwar von meiner EP, die ich letzte Woche veröffentlicht habe. Gibt's jetzt hier den Streifenwagen-Edit, weil ich habe 2
Susanne
Songs
Wündisch, warte mal ganz kurz, nach meiner Geschichte. Ist die Geschichte zu intim gewesen oder zu absurd, Susanne? Susanne, Susanne, würdest du mit mir nach Utrecht, ob es den Laden noch gibt, würdest du mit mir da hinfahren?
Die hat auch schon eine Flasche Öl in der Hand.
Ich bringe eine Flasche Öl mit.
Das kaltgepresste Olivenöl, schön aus dem Bioladen.
So, jetzt macht Bremen ein bisschen, mach ein bisschen
so,
Musik.
So, pass auf, von meiner EP, kommt jetzt, weil wir es in dieser Stunde noch nicht gehört haben, von meiner EP namens Ich hab Polizei kommt hier der Track Ich bin Polizei. Wirklich?
Gibt's den auch
wirklich?
Noch?
Wirklich? Ja.
Guck, ist das die B-Seite?
Ja, das ist die B-Seite, die EP, einfach andere Lyrics. Einfach.
Weißt du, was ich toll finde an unserer Radiosendung? Dass wir unsere Radiosendung nicht missbrauchen für unsere anderen kreativen Projekte, sondern dass wir einfach hier eine Sendung machen, obwohl wir auch andere geile Sachen am Start haben, ohne das hier zu profilieren. Das finde ich wahnsinnig mutig von uns. Ja. So, Jan, jetzt machen wir deine B-Seite an.
Ich bin Polizei.
Sanft und sorgfältig die Radioshow am ersten Advent 2015. Hier ist Jan, Olli, der ist gerade. Darum hat er gesagt, fang du mal lieber an.
Es doch, jetzt bin ich fertig mit meinem Salamibrot und ich sing jetzt mit, denn ich fühl mich so gut. Hey, nächste Woche kochen wir beide Grünkohl. Ich bin gut drauf und ich hab viel, ich spür's im Blut.
Es ist wieder soweit. Männer mit Rauschebart laufen mit Paketen, in denen keiner so genau weiß, was drin ist, durch die Stadt. Man weiß, ist es Weihnachten oder Terrorstufe 4? Es ist auf jeden Fall eine gemütliche Stimmung. Kann man den schon machen, den Witz?
Geht so. Also alle gucken gerade hier so ein bisschen beschämt auf den Boden bei mir in der Redaktion. Ob dieser Witz drin bleiben wird, das werden wir nie.
Lassen Sie sich überraschen, meine Damen und Herren. Lassen Sie sich überraschen.
Das werden wir nie erfahren, weil Jürgen König schneidet die Sendung und wir beide hören diese Sendung ja nicht
nochmal. Ich hörte, letzte Woche hat Jürgen so Fahrstuhlmusik an den zensierten Stellen eingebaut. Mittlerweile, ich glaube, wir müssen gar nichts Schlimmes sagen. Es macht die Leute einfach wahnsinnig, wenn diese Fahrstuhlmusik läuft, weil sie denkt, dass sie irgendwas Großartiges verpassen. Wenn irgendwas rausgeschnitten wird, hat es meistens mit dem männlichen Geschlechtsteil zu tun, mit Fäkalien oder mit schlimmem Sexismus, nicht diesem Alltagssexismus, den wir sonst hier so zelebrieren. Oder Kulturrassismus ist ja auch, wird ja auch genehmigt in der Sendung, aber dann, wenn es ganz schlimm rassistisch wird, dann wird es auch rausgeschnitten, weil die Menschen da draußen, die verstehen das nicht.
Das stimmt. Das muss man immer auch. Und Tierwitze werden auch oft rausgeschnitten.
Tiere werden, man sollte Tiere
generell rausschneiden.
Tiere, man darf sich nicht gegen Tiere äußern in der Sendung.
Ach ja, nächste Woche, du kommst nur für einen Tag. Wenn du schon mal in Berlin bist, wir hätten noch zusammen ins Borchardt gehen können.
One night in Berlin and the world's your oyster. Nee, ich wollte nur einen Tag, weil du weißt, die Stadt macht mich immer so fertig. Ich möchte nicht da, ich habe gehört, letztens ist in Borchardt jemand gestorben.
Quatsch.
Der ist von einem Schnitzel gefallen runter. Das war so groß, der Schnitzel, dass das, wenn er runtergefallen hat, sich das Genick gebrochen. Das ist irgendwie vom Balkon gekippt. Im Borchardt.
Hast du das Schnitzel denn da auch gegessen, als du da warst?
Ja,
natürlich. Hast du gegessen? War gut, oder?
Ja, war ganz okay.
Aber ach,
hab schon bessere gegessen. Hab schon bessere gegessen.
Wo denn?
Ich finde das beste Schnitzel im Savoy im Ottental in der Kantstraße und im Savoy Hotel in der Fasanstraße sind die, also Ottental auf 1 finde ich das mit Abstand beste Schnitzel der Stadt, finde ich in Berlin.
Du musst mal bei mir zu Hause vorbeikommen zum Schnitzel essen.
Schnitzel-Olli. Lass uns nicht schon wieder so eine kulinarische heraus. Wir haben die eine noch gar nicht hinter uns.
Nee.
Und schon fangen wir hier den nächsten
Ich glaube auch, ganz ehrlich.
Ich kenne jemanden aus meinem privaten Umfeld, der kann so gute Schnitzel machen, der würde sofort in den Ring steigen gegen dich.
Wer denn?
Ist ein ehemaliger Arbeitskollege, kann ich nicht drüber reden. Ist ein Halbprominenter. Prominenter, ist ein Promi, ist ein Prominenter. Prominenter.
Wollen wir ganz schnell die großen 5 spontan machen? Die großen, unsere großen Lieblingsgerichte?
Die großen 5 Gerichte, von denen wir glauben, dass wir sie am besten kochen können?
Ja, das machen wir. Das machen wir jetzt ganz schnell.
Eine sehr gute Idee.
Die großen 5 Gerichte, von denen Böhmi und Schulzi denken, das haben wir auf alle Fälle drauf, da sind wir Chef im Herd. Und hier ist auch schon, was ist denn ja? Jetzt habe ich so ewig lange nicht mehr. Ich muss gucken. Jan, warte ganz kurz.
Ich muss eher noch die Liste aufschreiben.
Ja,
peinlich, also. Mach mal.
Jan,
mach mal.
Die großen 5, definiert von Böhmermann und Schulz.
Die großen 5 Gerichte, von denen wir der Meinung sind, die können wir richtig gut kochen. Bei mir auf Platz 5, ein alter Hamburger Klassiker, oft erwähnt und irgendwann lade ich dich auch ein, weil viele mich schon immer fragen, du kannst doch so gut Lapskaus kochen und das ist wirklich wahr.
Oh.
Lapskaus ist meine große Stärke. Ich habe nicht ein paar Tricks, ich habe Lapskaus optimiert. Lapskaus, ein altes Seefahreressen, wurde früher immer gegessen auf hoher See, wenn nur noch so ein paar Reste über waren, alles mit Rote-Bete-Saft eingegossen, zusammengematscht, Gurke rein, Kartoffeln, Corned Beef, bisschen Fisch, wenn noch übrig war, hat immer gut geschmeckt. Dieses Gericht habe ich inzwischen zu einem High-Fashion-Event weiterentwickelt. Event, Gericht meine ich. Und zwar, ich brate das Corned Beef noch vorher an und habe ganz gewisse Gurken, die ich da rein tue. Und das Ganze wird natürlich...
In Hamburg wird das alles mit reingemischt, also weil in Bremen, ja. Ich kenne es so, dass man es separat macht, dass man rote Beete und...
Aber dass es eingefärbt ist, rot mit der Soße von der roten Beete im Saft?
Ja, war bei uns jetzt nicht so üblich, aber ich kenne es auch, ja.
Okay, das ist mein Platz 5 bei mir, ist auf alle Fälle Lapskaus.
Bei mir ist auf Platz 5 Königsberger Klopse, habe ich auch...
mit Kapern?
Ja, ich weiß, ich finde es total eklig, ich esse die auch ungern, aber ich finde dieses Säuerliche auch, ich finde auch Böf Stroganoff zum Beispiel,
ja.
Also Rindfleisch, geschnetzeltes mit Champignons und einer sauren Soße, das finde ich reizvoll. Das ist tatsächlich, fand ich früher auch voll eklig und habe dann Sachen so optimiert. Ich finde es total geil, wenn man Rezepte von zu Hause übernimmt und dann so über die Jahre anfängt, die so zu machen, dass einem die noch besser schmecken, als sie einem ohnehin schon schmecken. Und Königsberger Klopse, aus revanchistischen Gründen. Einfach jedes Mal, wenn ich einen Topf umrühre, denke ich, verdammt nochmal, Königsberg ist nicht mehr in deutscher Hand.
Sehr gut. Auf Platz 4 bei mir, der großen Gerichte, von denen ich denke, ich kann sie am besten kochen, ein Klassiker. Und zwar Nudeln, egal welche Art, also eine Pasta, wie die neuen jungen Leute sagen. Ich hasse es, wenn man sagt, ich koche gleich eine Pasta. Du kochst Nudeln, ja. Mann, das waren immer Nudeln, das
haben
sind
wir
Nudeln.
Jetzt, haben wir schon vor haben drei schon, Wochen ja, genau. drüber reden. Lass
und
uns
zwar
drüber reden.
Mit einer Thunfisch-Bolognese. Ich habe auch sehr oft mit Vegetarierinnen zusammengelebt, die auch noch nicht kochen konnten. Das ist das Schlimmste.
Boah.
Leute, die vegan leben oder vegetarisch, aber keine
und nicht
Skills
kochen können.
Und nicht kochen können. Und dann musst du dir selber was überlegen. Also Thunfischpasta für alle, die sich dem Fisch nicht abgewendet haben. Thunfischpasta mache ich eine ganz fantastische. Du musst nur das ist sehr ergiebig, man darf auch für zwei oder drei Leute, muss man nur eine kleine Dose Thunfisch nehmen. Die musst du anbraten. Dann musst du das Ganze mit, also den Rest will ich nicht verraten, da kommt ein bisschen Zucker rein, ein bisschen Pfeffer rein, ein bisschen Chili und das wird ganz, ganz fantastisch. Auf Platz 4,
klingt toll.
Thunfisch-Bolognese.
Du, auf Platz 4 ist bei mir, ich bin ein Freund von Hackgerichten, da mache ich keinen Hehl draus, ganz ehrlich, das ist die einfachste Art, günstiges Fleisch zu verarbeiten. Frikadellen. Meine Spezialität sind Frikadellen. Ich nehme nur Hackepeter. Hackepeter, sagt man bei uns, ist Schweinemetz.
Machst du vorher schon Ketchup rein ins Fleisch?
Nein, Ketchup nicht, aber ich mache Senf rein, einen Löffel Senf, manchmal auch anderthalb. Bisschen was von meinem, von Böhmis leckerem Salzgemüse, was ich einmal im Jahr einkoche, haben wir
ja
schon mal drüber
das
geredet.
Was zwischen deinen Beinen hängt, ja, okay.
Was zwischen meinen, genau. Und dann wird eine schöne große Zwiebel da reingeschnitten. Natürlich Paniermehl, am allerbesten selbstgemachtes Paniermehl. Also Brötchen einfach nicht wegschmeißen, sondern warten auf der Heizung liegen lassen, bis sie trocken sind, wenn man die nicht mehr essen möchte. Und dann schön hinterher aufreiben, ist das beste Paniermehl. Super günstig. Und ich kann wirklich echt gut Frikadellen. Und das Geheimnis ist, wenn die richtig schön knusprig werden sollen, bei nicht so hoher Temperatur, ein bisschen länger schmoren
richtig.
Lassen, Butterschmalz natürlich.
Richtig, naja, man darf die Platz 4. Am Ende nochmal richtig hoch machen den Herd, aber nicht, also erstmal Mittel halten. Auf Platz 3.
Und ein Trick vielleicht nochmal ganz, ganz kurz, wenn es richtig kross werden soll, kann man, wenn man möchte, mit viel Fett auch vorher nochmal so eine Art, ja, die Frikadellen, die schon Paniermehl in sich tragen, nochmal ganz kurz in Paniermehl wenden, dann haben die noch so eine schöne krosse Kruste. Aber sieht nicht so, das sieht dann aus wie Industriefrikadellen, deswegen sollte man das vielleicht, um Freunde zu beeindrucken, nicht machen.
Auf Platz 3, ganz schnell, wir machen noch Platz 3, 2 und 1 machen wir gleich nach der Werbung im letzten Block. Auf Platz 3 bei mir eigentlich ein Beilagengericht, kann man sagen, aber bei mir ist es ein Hauptgericht, einfach Bratkartoffeln. Die guten...
Oh, das kann ich mir vorstellen, ja.
Ich Bratkartoffeln habe ich drauf, und zwar mein Trick ist, es gibt zwei Varianten. Entweder du kochst die Kartoffeln einen Tag vorher vor und machst sie dann, und dann lässt du sie im Kühlschrank eine Nacht und schneidest sie dann. Was ich aber für mich herausgefunden habe, ist Walnussöl. Erstmal mit Walnussöl anbraten, die Kartoffeln sehr, sehr dünn schneiden, nicht kochen vorher, nicht zu voll machen die Pfanne, wirklich nur zwei Portionen machen, große Pfanne, dann anbraten, auch nicht zu schnell, sonst sind die innen noch hart oder ähnliches, sondern die erstmal so ein bisschen weich werden lassen und dann später noch ein bisschen Butter rein und nochmal volle Pulle hochmachen, Zwiebeln erst viel später reinmachen, Schinken später reinmachen.
Verbrennt die, ne?
Und verbrennt das nämlich alles. Sonst hast du da so schwarze kleine
Zwiebeln. Also kochst
du
nicht, nimmst sie wirklich in rohe
Scheiben? Ich nehme die roh, aber dazu musst du wirklich dir auch ein bisschen Zeit nehmen beim Schneiden der Kartoffeln, weil die Kartoffel darf nicht zu dick sein. Die muss richtig schön. Auf Platz 3 Bratkartoffeln.
Okay, mein Platz 3 bei mir, und dann machen wir gleich Song. Mhm. Auf Platz 3 bei mir ist Spaghetti mit Tomatensauce. Ist ein totaler Klassiker. Wichtig ist, ich habe jahrelang Barilla-Spaghetti benutzt. Mache ich jetzt nicht mehr. Ich weiß nicht, wie die anderen heißen. Diese gelb-blauen sind wirklich eine Ecke besser. Und zwar nicht die normalen Spaghetti, sondern Spaghetti Nummer 11.
Spaghetti Nummer 11
sind noch ein bisschen... Kennst du die?
Die sind noch ein bisschen dünner.
Und wenn man die al dente kocht, ist das voll geil zu essen. Aber nicht die Spaghettini von Barilla, weil die sind zu dünn, sondern die Spaghettini von der anderen Firma, die mir jetzt gerade nicht einfällt. Und Tomatensauce, da ist das Geheimnis, als Basis Speck zu nehmen oder Schinken zu nehmen, dann einfach alle alte Tomaten, alles in einen Topf rein tun, ganz viel Tomaten auch aus der Dose, aber auch frische Tomaten aus der Biokiste, wenn Tomatenzeit ist, und das Ganze lange stehen lassen und am Ende nochmal schön durch ein Sieb passieren und dann Oregano nicht vergessen. Wir müssen kurz Musik machen, dann gibt's gleich die großen 5 Gerichte, von denen wir glauben, dass wir sie sehr gut kochen können, und das Ende der Sendung. Bis gleich.
Ja. Wir sind auf der Zielgerade, der Zielgerade des Lebens, der Zielgeraden der Sendung heute. Nächste Woche das große Grünkohl-Event und wir sind hier schon wieder dabei, unsere kulinarischen Spezialitäten zu präsentieren, ihnen zu zeigen, was wir wirklich gut können. Unsere Skills abzugleichen mit ihren da draußen, da wo sie jetzt gerade sind, im Stau irgendwie oder in der Küche mit ihrem neuen kleinen Küchenradio für 350
Küchenradio
Euro.
Küchenradio ist der derbe Shit, Alter. Küchenradio ist wirklich...
Trotzdem 350 Euro für ein Küchenradio, ja. Ne?
Ich habe den Marke vorhin gesagt, ich sage das jetzt auch nicht normal, aber es ist wirklich ein gutes, also es, ich habe es noch nicht, im Langzeittest habe ich erst seit 3 Tagen.
Aber für 350 Mal, da kann ich fast ein ganzes Jahr zu American Nails gehen und mir die Füße machen lassen. Wirklich, das ist also...
Ey Olli, aber ja. Du weißt, ich lebe nicht auf großem Fuß, ehrlich nicht. Und ich habe wirklich, ich habe auch lange damit, weil ich das auch wirklich ehrlich teuer finde, aber es lohnt sich wirklich, weil es einfach... Weil du da alles mit empfangen kannst. Es ist wirklich ein guter Evolutionsschritt von Küchenradio. Es ist nicht einfach nur irgendein Küchenradio, sondern es ist, das kann
ja,
echt
was. Ja, trotzdem bin ich da gerade.
Und es sieht ganz geil aus.
Vor 2 Wochen warst du ja mit den Abgeordneten vom Springerhaus im Borchardt, jetzt für 350 Euro im Küchenradio. Ich weiß nicht, ob du mir so langsam ein bisschen durch die Hände...
Eventuell so langsam, ob ich der Welt entgleite. Ja. Dann wirst du auf einmal mit irgendwelchen merkwürdigen Frauen an deiner Seite gesehen, dann kommen irgendwelche merkwürdigen Typen dazu, dann sitzt du neben Wolfgang Job in irgendwelchen Privatfliegern und ehe du dich versiehst, hast du eine eigene Sendung bei ProSieben zusammen mit Heidi Klum.
Ja, und dann hast du wahnsinnig viel Geld und dann bist du da ganz einsam.
Bist richtig glücklich.
Bist ein wahnsinnig glücklicher Mensch. Die großen 5 machen wir gerade, die besten Gerichte, die wir kochen können. Bei mir auf Platz 2 auch ein Klassiker, Geschnetzeltes. Und zwar wirklich richtig klassisch, auch so Stroganoff-mäßig. Ich nehme Schwein. Da nehme ich ganz klassisch ein Schwein und dazu Reis.
Ganzes oder was? Ja,
nee, ich kaufe mir einfach so ein schönes Schwein und dann wird das klein geschnitten, das Schwein, das kleine Schwein. Und dann wird das Schwein gebraten in der Pfanne. Dann kommt dazu, also so eine richtig schöne, dickflüssige, sämige Soße.
Ganz kurz, ich kriege hier übers Internet gerade die Frage, ist das denn halal?
Ja, ist es. Für mich auf alle Fälle. In meiner Welt, in meiner völlig unreligiösen Welt, in meiner Welt.
Olal.
In der Olal-Welt, in der Olli-Schulz-Welt, in der ich alle Menschen akzeptiere und liebe, die auch irgendwie dem Leben gegenüber positiv stehen und diese Welt nicht zerstören wollen, sage ich einfach mal, es ist völlig legitim, wenn man das so isst. Es ist aber auch völlig okay, wenn man sich entscheidet, das nicht essen zu wollen. Und es ist einfach ein gutes Essen, was ich gerne mal esse. Kommt selten vor, aber manchmal mache ich es auf Platz 2 bei mir, das gute alte Schweinegeschnetzelte.
Auf Platz 2 bei mir ist auch eine Beilage, aber ich habe das Rezept perfektioniert. Es sind Kroketten. Ich habe mittlerweile Kroketten, das hat angefangen vor 3 Jahren.
Deine Liebe zur Krokette.
Meine Liebe zur Krokette. Und ich habe damals einfach nur gedacht, ich mache jetzt einfach mal was anderes als diese Fertigkroketten von McCain, die man sonst so kennt, mit denen ich aufgewachsen bin. Übrigens fand ich immer total geil früher bei der Metro. Irgendwie Teile meiner Verwandtschaft haben sich Metroausweise erschlichen und dann konnte man zum Metro und da gab es so eine Kantine und da konnte man dann, manchmal gab es da mittags oder auch bei Karstadt oder bei der Galeria Kaufhof in der Kantine, konnte man Kroketten essen und zwar Kroketten, die frittiert sind und ich kannte immer nur die Backofen-Kroketten und das ist schon mal ein Quantensprung, eine frittierte Krokette, aber eine selbstgemachte frittierte Krokette, die sieht zwar nicht mehr aus wie eine Krokette, sondern eher wie so ein frittiertes Stück Kartoffelpüree oder also ist unförmig. Ja.
Aber du hast eine Fritteuse, ne? Du hast eine Fritteuse.
Nein, ich habe keine Fritteuse. Nein,
wie machst du das im Topf?
Topf mit Biskuit Gold zum Beispiel oder mit Pflanzenöl, Palmöl, wo noch so ein bisschen Orang-Utan drin ist.
Ich habe da immer so viel Angst vor so einem vollen Topf mit Öl bei mir in der Küche. Ich habe da immer Albtraumvisionen, dass das irgendwie umkippt oder so. Das ist auch der einzige Grund, warum ich noch keine Fritteuse habe. Und dass ich natürlich jeden Tag Pommes essen würde, wenn ich eine hätte.
Ja, und dann auf jeden Fall die Mischung, also quasi Kartoffelpüree ist es ja eigentlich nur mit Ei und Stärke und einer Panade und das ist so eine richtig gute Krokette, wenn das Fett genau richtig ist, mega geil, mega geile Beilage und jetzt kommt Platz 1 der Gerichte, von denen wir glauben, dass wir sie gut können.
Tja, und mein Platz 1, den wirst du am nächsten Donnerstag kennenlernen, wenn wir kochen. Mein Platz 1 ist wirklich, dass ich wahrscheinlich die Definition für Grünkohl, also nochmal ein paar Messlatten höher schrauben werde. Und ich glaube tatsächlich, dass mein Grünkohl nicht nur deinen übertrumpfen wird, weil ich ja auch keine Challenge gegen dich habe, sondern dass man einfach wirklich danach noch lange darüber reden wird, wie ein Mann das schaffen kann, alleine so ein Grünkohl.
Alleine zusammen.
So ein Gericht so zu ruinieren. Nee, André bringt mir nur Backe mit. Schweinebacke. Ja, die wird dann ausgebacken. 2 Stunden in der Pfanne. Das machen wir am Abend vorher.
Toll, zusammen. Zwei Männer backen Schweinebacken aus. Nicht schlecht.
Ja, also Platz 1 von mir Grünkohl. Und bei dir?
Ich hab Grünkohl einfach gar nicht auf die Liste gesetzt, um dich nicht unter Druck zu setzen. Ich würde es auf 1 machen, wenn ich so ein Competitive Guy wäre. Bin ich aber nicht. Für mich ist dabei sein alles. Ich bin so ein Ehrenurkundentyp.
Ich auch.
Ich möchte nicht immer ein Wetten. Nein, 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 Olli. Du hast
ich hab doch Kampf gesagt, ausgemacht. Ich will keinen Battle ausmachen. Ich weiß einfach, in dieser Sache werde ich einfach mal.
Gerne, Olli.
Also wenn 1000 Mark André mich nicht enttäuscht und wirklich die Schweinebacke mitbringt, ne? Und dann kann das, glaube ich, wirklich ein Wahnsinnsgericht sein. Ich möchte auch gerne, dass wir einen Spot haben nächste Woche, wo wir beide mal, weil wir werden da sehr viele Leute Gewusel um uns herum haben, dass wir einmal so einen Spot von 10 Minuten haben, wo wir uns gegenseitig jeweils dem anderen einen Teller mit seinem Essen präsentieren, ja, und dem anderen sagen, wie wir es finden und uns mal tief in die Augen gucken und vielleicht auch mal überlegen, ob wir nicht doch mal wieder uns auch privat treffen wollen.
Du, wir ganz kurz, wie machen wir das eigentlich nächste Woche? Ich glaube, eine Stunde der Sendung wird sich nur ums Kochen drehen. Das nehmen wir dann auf. Wir haben dann irgendwie ein Aufnahmegerät und machen dann das Kochen, damit die Leute, die nicht dabei sind, auch was davon haben. Und die letzte Stunde oder die zweite Stunde, da werden wir dann das servieren und quasi mit den Leuten, die dann dazukommen, unsere Gäste eine Sendung machen. Das wird, glaube ich, so wird die Sendung aussehen. Auf Platz 1 bei mir sind Rinderrouladen. Rinderrouladen mache ich jetzt seit, ich glaube, ich ausgezogen bin. Mit 19 bin ich ausgezogen und seitdem versuche ich mich an Rinderrouladen regelmäßig. Ja. Mache immer viel zu viele und habe mittlerweile, also ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist. Es gibt in Köln nur einen Fleischer, zu dem ich fahre.
Ja.
Also einfach, weil ich weiß, dass es okay ist, da einzukaufen. Fleisch ist total wichtig und hab erst überlegt, bin ich ein Speck-Gurke-Typ oder eher einer, der seine Rinderroulade mit Schweinemett füllt. Hab mich dann für beides entschieden und das ist die allerbeste Lösung. Rinderroulade schön hinlegen, salzen, pfeffern, bisschen Senf drauf, schön mittelscharfen Senf, wenn man es krasser möchte, auch gerne scharfen und dann so eine Scheibe Bacon drauflegen, zwei fette Gurken einrollen und dann noch Schweinemett und das Ganze zusammen mit Rouladenringen, kein Faden, keine Stocher, Rouladenringe, mega. Die Soße ist gigantisch, da kannst du zu allem servieren.
Herzstillstand ist garantiert nach diesem Mal von Jan Böhmermann. Wahnsinn.
Ja, wirklich, allein von drüber erzählen gehen die Arterien schon zu.
Ja, so, das waren
die großen 5, definiert von Böhmermann und Schulz.
Und gleich noch hinterher, weil es so reißerisch ist.
Hi, boys and girls. Waiting is over. Next week, the high fashion event of the year. Boomy and Schulze are cooking with cocks and eggs and leaving a taste on your tongue. Are you ready for a mind-blowing experience? Oh my gosh. It's Krinkel time.
Ja, nächste Woche geht's los, endlich. Wir feiern uns selber unsere Kochskills. Ah, für diese Woche war es das mal wieder. War wieder eine launische, war eine durchwachsene Sendung, wieder eine Roulade.
Nee, war eine super Sendung. Ich habe eine gute Nachricht für dich zum Schluss, Olli. Während wir die Sendung aufgezeichnet haben, haben wir soeben mit dem Polizisten-Song Ray Garvey, Justin Bieber, Sido und David Guetta hinter uns gelassen.
Auf welchem Platz seid ihr?
Platz 10 der deutschen Charts.
Ihr seid die Geilsten. Und ja, völlig verdient, Jan. Ich ziehe meinen Hut. Gerade. Applaus.
Kriegt man denn irgendwas für?
Nee, kriegt man nicht. Also das ist meine höchste Anerkennung, weil es ein Spitzensong ist. Polizistensohn von, das geht auch noch höher heute. Ich kaufe das gleich auch noch. Und viele werden das noch kaufen. Das Ding wird größer als Astronaut von Sido und Salvia Burano.
Ja, ist es tatsächlich gerade. Ist über Astronaut.
Völlig verdient. So, ja, aber das war's für diese Woche mal wieder.
Und hoffentlich findet keiner raus, dass ich eigentlich kein Rapper bin. Hoffentlich findet das keiner raus. Was ist los?
Oh. Ist
soweit.
Ja.
Das war eine schöne Sendung. Schön, dass wir uns mal wieder gehört haben. Wir sehen uns am kommenden Donnerstag. Ich freue mich schon sehr auf dich.
Ich freue mich total auf dich. Ich hoffe, wir haben uns echt jetzt länger nicht gesehen. Hast du einen neuen Look? Woran erkenne ich dich? Hast du modelliert im Gesicht?
Ich habe einen Pferdeschwanz. Ich habe jetzt hinten so einen langen Zopf geflochten, wie Angelika Baer, die verteidigungspolitische Sprecherin der Grünen.
Ah.
Oder glaube ich immer noch ist. So ein langes Zöpfchen aus den 80ern habe ich jetzt. Und eine Schlaghose und obenrum bin ich völlig nackidai, mit Henna bemalt.
Ja, ich bin der gleiche verlotterte Typ wie damals, als wir uns das erste Mal gesehen haben. Hat sich nicht viel verändert. Bisschen grauer geworden, bisschen dickere Tränensäcke.
Ja, macht aber nichts.
Schultern hängen noch weiter runter.
Der Countdown des Lebens, meine Damen und Herren, während Sie uns jetzt gehört haben, ist er 2 Stunden weiter vorangeschritten. Sie sind 2 Stunden näher am Tod dran, sagen wir mal so, wie es ist, wir alle. Aber das ist doch irgendwie eine Nummer, die auch verbindet. Der kleinste gemeinsame Nenner, wie der Eurovision Song Contest, ist der Tod quasi. Der kleinste gemeinsame Nenner des Lebens.
Das ist eine wunderschöne Parabel, die du da gerade gemacht hast. Und für mich ist ja der Eurovision Song Contest der Tod der Musik, deswegen passt das auch schon wieder. Wem hat das wirklich... Also Johnny Logan, What's Another Year oder so, hieß doch sein großer Hit damals. Kennst du Johnny Logan noch?
Sag mir gar nichts.
Das war wohl ein ganz süßer, den fanden alle ganz süß, Johnny Logan. Den können wir gleich mal hier, Hold Me Now. Das war der, der hat zweimal als einziger, glaube ich, den Eurovision Song Contest gewonnen. Hold Me Now, können wir nochmal gleich hören. Das war's, Jan.
Ja, schönen ersten Advent, feiern Sie noch schön und wir hören uns nächste Woche wieder. Selbe
genau.
Stelle, selbe Welle.
Fühlen Sie sich mal in so ein richtig schönes altes Mikrofonkabel gewickelt oder in so einen Grünkohltopf gebadet oder wie auch immer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.